dann räumen wir heute doch mal mit einem weiteren großen Mythos auf. Dänen schon morgens sollen die Dänen machen, aber wir denken ganz anders nach. Im Bestzeit Podcast über Dänen, über viele Themen mit Philipp Flieger und Ralf Scholl. Und dann, was macht er als erstes? Dehnt sich. Weltklasse.
Erstmal am Schreibtisch nochmal die Arme strecken und fühlt sich gut an. Das ist einfach ein gutes Gefühl und da kommen wir auch drauf mit unserem Gast heute, mit Dr. Christiane Wilke von der Sporthochschule Köln. Über Dehnen natürlich im Sportkontext, aber auch allgemein, warum sich das für uns gut anfühlt oder was sich wie vielleicht auch da in der Vergangenheit geändert hat. Ja, bei mir ist es früh morgens, würdest du wahrscheinlich sagen, Ralf, bei mir ist es kurz nach 10. Aber ich bin, wie man an meiner Stimme vielleicht vernehmen kann, nicht so richtig, richtig fit heute. Die letzten Wochen war viel los, ich war viel unterwegs, das finde ich eigentlich immer ganz schön und mag ich sehr gerne. Aber naja, wie das so ist, viel Reisen, nicht so viel Schlafen in aller Regel und viel Action. Das hinterlässt Spuren. Ich finde, das ist so ein Phänomen, dass man ja dann, während man da so drin steckt, relativ gut noch funktioniert und viel wegpuffern kann. Und dann eher, wenn der Körper mal ein bisschen Pause bekommt, ja, dann holt er sich da auch ein bisschen wieder was zurück. Und bei mir muss ich leider sagen, ein vergangenes Wochenende, ich kam Freitag aus London wieder zurück, vom Launch-Event für die neue Produktgeneration der Whoop Wearables, also die Health Data Tracker, die zumindest ich hier am habe. Ich weiß, du hast auch einen, ich weiß nicht, ob heute am Arm, aber heute nicht, aber hattest du zumindest auch. Ich weiß, wir hast mal bei denen so ein geiles, was war denn das, Miami Vice Armband bestellt. Genau. Das war geil. Und da zurück war cool, aber ja, unsere Kleine dann leider krank gewesen und dann Barbara auch krank gewesen, auch nicht so richtig gut. Die ist nämlich jetzt am Montag für 2 Wochen in die USA aufgebrochen, für ein berufliches Projekt. Und man fliegt jetzt dann da eigentlich ja auch nicht dann gerne krank hin, logischerweise. Und ich dachte mir noch so, ich handle das, wohl wissentlich, dass das natürlich nicht mehr so ist wie früher. Vor der Zeit, als man Kinder hat, da hast du dich auch nach so einer vielleicht Ochsentour von 2-3 Wochen einfach mal einen Tag ins Bett gelegt und dann bist du da fast wie neugeboren wieder aufgestanden. Das funktioniert natürlich heute nicht mehr. Und dann Montag, Dienstag war ich mit unserer Kleinen noch coole Sachen unternommen und dann dachte ich mir auch schon so, irgendwie, weiß nicht so recht, mein Hals fühlt sich ein bisschen komisch an, meine Nase, man hört es ja, ist auch nicht so richtig frei. Ich würde nicht sagen, dass ich krank bin, aber es ist auf Messerschneide auf jeden Fall.
Also ich habe währenddessen schon heute 2 Dinge gemacht, wo du sagen würdest, kann ja nicht sein. Ja, also erstmal, ich bin schon gelaufen. Du schaust verwundert, zu Recht.
Okay.
Ich habe mich auch verwundert selbst angeschaut und habe gedacht, das war gar nicht so ungeil. Es war tatsächlich sogar mit kopiertem Gelände, sagt man ja so gerne. Ne? Also so ein bisschen mit rauf, runter, leider am Ende ein bisschen rauf, was auch unangenehm, also was ich total unangenehm finde. Aber danach denkt man, ach, ist ja eigentlich ganz schick.
Ne? Ganz guter Start in den Tag, oder?
Ja, ne? Weil ich mache ja gerade so ein kleines, wie soll ich sagen, Mini-Trainingslager bei einem guten Freund von mir um den Starnberger See. Und ja, ne? Dann kam halt die Frage, gehst du mitlaufen? Ich so, wann? Ich so, ist da schon hell? Ja, schon länger? Okay. Ja, und das Zweite, mit dem Loslaufen ist praktisch meine Uhr ausgegangen. Da würdest du ja wieder nach Hause gehen, weil du sagst ja, okay, es geht nicht.
Das erinnert mich sehr stark an einen gewissen, nennen wir ihn, um ihn nicht so sehr an Pranger zu stellen, Felix P. oder das vielleicht so offensichtlich, sagen wir besser F. Blinke. Das war ein Klassiker früher zum Training und dann erstmal irgendwie 5% auf der Uhr.
Eingeschaltet und dann direkt schwarz, bang, weg. Ne? Ja, aber es ging auch ohne. Also ich konnte tatsächlich auch ohne laufen, es ging. Ich glaube, das geht tatsächlich.
Ich sag mal so, Köln ist natürlich auch bestimmt toll zum Laufen und mit dem Rhein und allem drum und dran, aber so ein Tapetenwechsel und dann vor allem hier im südlichen Bayern, Starnberger See, gibt natürlich auch schlechtere Orte für so einen Morning Run, um den Tag zu starten, würde ich mal denken. Wie war es denn da frequentiert? Wart ihr am See direkt quasi laufen, irgendwie am Ufer auch, und waren da viele Frühsportler unterwegs?
Also der Aufforderungscharakter ist ja für mich immer der Punkt, ne? Weil alleine hätte ich das jetzt auch nicht gemacht. Also wenn ich jetzt hier irgendwo leben würde, dann kann die Umgebung noch so schön sein. Ich muss ja bei mir zu Hause auch nur die Straße überqueren und bin im Königsforst, also in einem sehr großen Waldgebiet. Das ist definitiv nicht der Punkt. Ja, aber hier hat Tom ja heute Morgen gesagt, ich gehe laufen, gehst du mit? Oder gestern Abend schon, logischerweise, weil sonst wäre ich ja noch im Bett gewesen. Wäre ich ja jetzt noch im Bett. Das ist eher der Punkt, ne? Also wir sind tatsächlich ein Stückchen am See entlang, aber nur ein kleines Stückchen dann durch den Park durch. Nichts, also wahrscheinlich ist es für die Leute hier dann schon spät, würde ich fast sagen. Also es war kurz nach 8. Also
Okay,
die
ja.
Morgenläufer laufen dann ja noch eher, ne? Also wenn du von hier aus ja zum Beispiel jetzt irgendwie zur Arbeit nach München reinpendelst oder was auch immer, dann ist das ja schon ein bisschen spät, ne? Also es sind eher dann Radfahrer schon oder Leute, die schon mal eine Zehenspitze in den See stecken, der ist aber noch sehr, sehr frisch.
Das wäre wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur mit Neo erträglich,
Ja,
aber selbst
genau. Ja,
dann.
nee, also du kannst da reingehen, aber du kannst nicht schwimmen, das ist noch zu kalt.
Ja,
Also sagen
das
wir mal
ist.
so, es sind jetzt nicht so harte Tage. Ich war ja auch parallel ja mit dir teilweise und auch so schon relativ viel unterwegs. Es kommen auch noch ein paar Wochen mit viel unterwegs. Von daher war das jetzt mal ganz nice.
Und heute Nachmittag dann, weil das klingt für mich ja fast wie so ein bisschen Trainingslager, das wird es ja wahrscheinlich gewesen sein. Wahrscheinlich heute Nachmittag nochmal eine ausgeprägte Radtour im
Nee, die haben wir
Voralpenland.
jetzt in den letzten Tagen schon gemacht. Ne? Also das ist alles schon passiert. Morgen früh nochmal und ja, heute Nachmittag vielleicht doch nochmal schwimmen oder nochmal laufen. Mal gucken. Es ist mehr so treiben lassen.
Aber das dann in einem also Freibad wahrscheinlich, oder? Also.
Ja, oder mit dem Neo eben hier im See.
Ach doch, ach doch mehr, okay,
Ja, krass,
okay, dann
das
doch,
geht,
okay.
ja, das geht natürlich auf jeden Fall, klar. Ne? Also ich bin jetzt ja auch
Und
nicht jemand, der 1,5 Stunden schwimmen müsste. Das nicht.
das auch nicht, und du bist vermutlich ja mit deinem eigenen Fahrzeug
Ja,
eben angereist,
ja,
schätze ich mal, weil mit dem ganzen Equipment, wir haben ja schon gehört, Rad und Neo und so weiter, das ist ja das Praktische bei dir, es ist ja immer alles da. Also
ja, klar.
egal, wo
Im
man
Auto,
Ralf
immer, vor
antrifft.
allem immer im Auto.
Richtig, genau, ich wollte sagen, egal, wo man dich antrifft, du bist für alles vorbereitet.
Oft
Manchmal
fehlen
mit,
aber Basics.
genau, manchmal mit Olymp-Hemd. Die Story hatten wir ja
Ja,
mal vor einem guten
genau.
Jahr wahrscheinlich schon ausgepackt,
Aber
aber grundsätzlich
kennst du
alles
das
da.
nicht? Du hast doch bestimmt auch immer Laufklamotten im Auto.
Ich habe in meinem Auto nichts, was mich als Läufer identifizieren würde. Wirklich
Ehrlich?
gar nichts.
Ach
Null.
was. Nee, also ich
Ich
habe
habe einen Handball habe ich drin, aber auch nur
einen
einen Handball.
Handball.
Jetzt, ja, jetzt pass auf. Einen Handball, aber auch nur, weil, also eigentlich ist es ein Fußball in so einer Handballgröße. Adidas, keine Ahnung, WM von vor weiß nicht wie vielen Jahren. Auch nur deshalb, weil das für Mila eine sehr coole Ballgröße ist. Wenn wir sagen, wir gehen
Ach
jetzt
so.
irgendwie auf den Sportplatz und spielen
Ich
Ball,
habe
dann ist ein
gedacht, dass
Fußball noch
du
zu groß.
im Stau dann aussteigst und keine Ahnung, einen Ball auf die Nachbarautos wirfst oder irgend sowas. Das hätte ich als
Das ist.
allerletztes erwartet, dass du einen Ball da drin hast. Als
Ja.
allerletztes. Also eigentlich habe ich immer mindestens Laufklamotten im Auto. Ja, also im Sommer eigentlich auch immer so eine Schwimmboje und eigentlich auch meistens ein Neo. Fahrrad natürlich nicht immer, ne? Weil dann müsste ich ja die Bank immer, also die Rückbank umklappen. Aber leider oft genug, dass ich dann keine Laufhose dabei habe, weil ich die dann irgendwie schon mal anhatte und dann nicht wieder eine reingeworfen habe.
Ja.
Total nervig. Total nervig. Weil dann stehst du da und
Das,
hast halt
ja.
irgendwie eine Jeans oder eine normale Hose an. Das ist
Das
halt
ist
total nervig.
schwierig.
Ja. Weil in Jeans joggen, das habe ich noch nicht gemacht.
Ey, ich glaube, wer hat mir das denn wieder geschickt? Ich kriege so viele Sachen auf Instagram geschickt, da vergisst man manchmal, von wem es war. Aber mir hat das auch jemand geschickt, entweder dieses Frühjahr oder was, letzten Herbst, wo irgendjemand auch so einen. Ich wusste, es gibt ja für alles, gibt es heutzutage Rekorde. Und es gibt, glaube ich, auch einen Rekord für der schnellste Marathon, den man in Jeans läuft. Aber da habe ich mir auch gedacht, warum? Also, das kann wirklich
Nee,
nicht
warum läuft man
angenehm sein.
Marathon? Da hast du recht, diese Frage habe ich schon lange.
Das ist per se auch schon eine Frage, die man wahrscheinlich sich stellen kann, aber dann auch noch, warum mit Jeans? Und jetzt halte ich fest, noch was Verrücktes, das weiß ich aber, war gestern oder vorgestern, das hat mir Felix geschickt, da dachte ich mir auch wieder, warum? Es war zwar kein Marathon, es waren nur, in Anführungszeichen, 10 Kilometer, aber da ist irgendein Typ, ich glaube, es war ein Franzose, 10 Kilometer ein Rennen gelaufen, und jetzt, die Zeit kommt gleich danach, in fucking Crocs.
Ja, aber das gibt
Und,
es ja häufiger.
aber der ist in 31,07 gelaufen.
Das ist schnell.
Also ist jetzt nicht gejoggt so,
Nee.
das war schnell, ja. Der war da auch in der Gruppe, die Leute drumherum, in der Gruppe, in der er da war, es war so ein kurzer Clip, den man da sehen konnte, die haben ihn auch ein bisschen angeschaut, als ob er bekloppt ist, weil das waren Leute, die wirklich mit Carbon-Schuhen und allem da natürlich versucht haben, mitzulaufen. Wahrscheinlich, nehme ich mal an, ist der Crocs-Läufer im echten Leben ein bisschen fitter noch, weil ich vermute mal, einen kleinen Vorteil wird er schon haben, wenn er da richtige Schuhe angehabt hätte. Wahrscheinlich ist das so jemand, der sonst halt auch um die 30 Minuten oder knapp drunter läuft, aber da dachte ich mir auch wieder, warum? Warum einfach?
Aber weißt du, ich hatte irgendwie jetzt die Tage noch die Diskussion, die Römer sind ja einmal ums ganze Mittelmeer gelatscht, ne, mit ihrer Armee. Ja, die hatten Sandalen an, ne?
Die hatten also Sandalen an, aber die hatten auch Schiffe.
Also. Das Heer ist aber im Wesentlichen gelatscht, weil das so mit den Schiffen, das war nicht so ganz ihrs. Ja, also die haben schon, die größeren Teile sind die schon gelatscht.
Ja, aber zum Beispiel so nach Ägypten rüber oder so, damals hier Cäsar und so, da sind die ja schon mit erstmal, die sind ja nicht dann einmal, das hätte ja ewig gedauert, also die sind dann von dort aus schon, haben sich natürlich auch zu Fuß ausgebreitet, aber...
Also wir reden schon von ein paar tausend Kilometern, die gelatscht sind, also das ist schon so.
Ne? Aber das liegt daran, warum Sandalen? Weil es gab halt damals noch keine Carbon-Schuhe. Das ist halt das Problem
gewesen. Das ist richtig, aber so weit, vielleicht ist ja die Sandale gar nicht so weit davon entfernt. Das hat sich ja auch hier die, war das nicht in dem Jahr, als du auch gelaufen bist in den Rot? Wo die Staffel mit den Badelatschen unterwegs war.
Ja.
Das hat jetzt nicht nur für Begeisterung, nicht nur für Begeisterung gesorgt, ja, aber das war schon so. Aber also das, es gibt ja auch Stöckelschuhrennen, also über Kurzdistanzen und so weiter. Also da, was die Fußbekleidung angeht, gibt es da schon eine Menge Sachen. Barfußlaufen,
und die individuelle alles mögliche. Motivation.
Rückwärtslaufen finde ich noch ein bisschen schräger, ehrlich gesagt.
Da hatte ich.
Weil auch Schuhwerk ist Schuhwerk, aber rückwärtslaufen finde ich wirklich crazy.
Ich hatte so ein Erlebnis mit, darf ich das jetzt sagen? Ich will jetzt auch niemanden hier jetzt irgendwie dissen oder so. Gut, ich kenne die Person nicht, von dem her ist wahrscheinlich egal. Aber wisst ihr, oder schreibt uns mal, wie ihr das so seht. Weil zum Beispiel, ich habe jetzt ja in meiner Vergangenheit, als ich ein bisschen fitter war, da war ich ja so fit, dass es jetzt in Deutschland zumindest nicht so viele Leute gab, die noch fitter waren als Läufer. Aber ich habe mich jetzt selber nie bemüßigt gefühlt, wenn ich mit Leuten gelaufen bin. Man kann natürlich immer langsamer laufen, das ist ja vollkommen okay. Aber wenn ich mit Leuten unterwegs war, wo ich dann langsamer gelaufen bin, als ich sonst für mich laufen würde, habe ich mich nie bemüßigt gefühlt, während wir laufen, neben denen ab und zu in Sidesteps oder rückwärts zu laufen. Hätte ich irgendwie einfach als respektlos empfunden. So. Und ich habe beim Wings for Life World Run, tolles Event, erstmal, da gibt es gar nichts dran zu kritisieren, aber da, ich bin ja mit Felix und Kai gelaufen und man sieht viel auf dieser Strecke, weil man ja ein bisschen mehr Zeit zu gucken hat. Ja. Und ich habe eine andere Gruppe beobachtet, die relativ lange in unserer Schlagweite war. Da waren einige ganz liebe Menschen drin, wahrscheinlich waren alles liebe Menschen, die haben auch ein paar mit uns kommuniziert, alles cool, aber einen Typen gab es da, der ist mir insofern aufgefallen, dass er sich, glaube ich, sehr, sehr cool gefühlt hat, weil er so ein bisschen der OG-Running-Dude in der Gruppe war oder zumindest sich so gefühlt hat, und der ist wirklich häufig einfach neben seinen anderen Buddies, Männer, Frauen, alles gemischt, immer mal wieder so rückwärts gelaufen einfach und hat sich dann so rückwärts laufen mit ihnen unterhalten so. Und ich dachte mir schon, während ich das dann die ganze Zeit beobachtet habe, dachte ich mir so, das ist doch einfach, das ist doch ungeil, oder? Sorry, also da, ich finde sowas, das ist doch, ich finde das auch ein bisschen respektlos den Leuten gegenüber, mit denen du da unterwegs bist so. Warum macht man sowas? Willst du da flexen, dass du ein geiler Motherfucker bist und hier irgendwie ein bisschen schneller laufen kannst? Was, why? Das finde ich irgendwie komisch.
Vielleicht wollte er bei der Unterhaltung den anderen ins Gesicht schauen können.
Ja, aber komm, wie käme das? Schreibt uns bitte mal, wie das bei euch ankommen würde. Also ich hätte das nie gemacht. Ich hätte das einfach als komisch empfunden, irgendwie dann so tänzelnd rückwärts zu laufen mit anderen Leuten zusammen. Aber vielleicht bin ich da auch ganz falsch und andere Leute finden das auch cool. Also schreibt mir das gerne mal, das würde mich wirklich sehr interessieren. Das hat mich offensichtlich jetzt 2 Wochen beschäftigt, beziehungsweise jetzt ist es mir absolut wieder eingefallen. Das
hat irgendwas bei dir hinterlassen auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, letzte Woche war die Folge schon so voll, da ist mir das dann durchgerutscht. Aber jetzt, wo wir gerade da den Gedanken ein bisschen freien Lauf lassen können, da dachte ich mir, und mit diesen anderen Geschichten mit Jeans und Crocs laufen, da dachte ich mir, warum? Aber ja, okay.
Also ich kenne dieses Phänomen sehr, sehr, sehr gut. Ja, und das erzähle ich euch auch gleich. Und ich habe auch noch eine andere Geschichte. Da geht es auch darum, dass man eigentlich nicht mehr kann und jemand anderen braucht, um vielleicht noch weiter zu können. Also braucht, nicht sich von dem Neuen zu lassen, ja, demjenigen. Ja. Also das ist ja sehr nah beieinander.
Ja.
Ne? Also vielleicht hat er sich ja umgedreht und gesagt, okay, komm jetzt, ne, weiter und, ne. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es bei dir auch nur falsch angekommen, I don't know. Aber wie gesagt, ich kenne das Phänomen sehr, sehr gut. Aber erstmal sorgen wir uns ja um deine Gesundheit, ja, und um dein Immunsystem und um deine Widerstandsfähigkeit. Philipp P., wie konnte das passieren? Wir haben seit Jahren AG1 an unserer Seite. What the hell, ja? Es gibt doch Lösungen, ja? Es gibt doch Mittel und Wege. Es gibt Travel Packs, es gibt Löffelchen, die du jeden Morgen reinrührst in eine Flüssigkeit deiner Wahl. Ja, es kann Wasser sein, es kann ein kleiner Schuss Zitronensaft dabei sein, ein bisschen Orangensaft. Es kann wahrscheinlich auch Wodka sein. Ja, oder, I
Oh Gott,
don't
oh
know.
Gott.
Habe ich noch nicht probiert, muss man auch nicht. Ja, aber AG1 kann das schon unterstützen.
Du wirst lachen. Also ich hatte wirklich für alle Trips natürlich meine Travel Packs dabei. Zu Hause sowieso Routine seit vielen Jahren. Heute übrigens auch natürlich erstmal aufgestanden, parallel Kaffeemaschine angemacht, mir erstmal ein AG1 gemacht, als erstes AG1 getrunken. Dann noch ein bisschen Obst gefrühstückt und so weiter. Weißt du, wo ich es vergessen hatte? Ich bin auch nur mit Handgepäck geflogen und ich weiß auch nicht, warum ich es vergessen hatte, aber ich habe mich
London,
spontan
okay.
entschieden, genau, ich habe mich spontan entschieden, wirklich nur, sogar nur mit einem Trolley zu fliegen. Also nur nicht mal irgendwie einen
Aber
kleinen
die
Rucksack
Travel Packs passen
mitzunehmen.
natürlich immer rein.
Die passen immer rein, aber die sind in meinen Rucksäcken, findest du wahrscheinlich, in jedem Rucksack findest du auch Travel Packs. Aber ich habe dann dachte so, brauche ich für, das ist ja gerade mal 24 Stunden, brauche ich da noch diesen, ach nee, komm, ich habe auch kein Laptop mitgenommen, einfach nur Handy. Bisschen Klamotten in den Trolley und dann bin ich los und dann, ich hatte da keins dabei und danach kam ich zurück, wie gesagt, meine Mädels dann leider auch nicht gesund gewesen und ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht überbewerten, aber das war das
Ja,
einzige Mal, wo
Kausalität
ich in
und
langer Zeit,
Korrelation, ne, du
wo ich es nicht
weißt
gemacht habe an dem Morgen. Und
ja,
das,
ne?
dann war das halt so, weiß ich nicht, vielleicht nicht ganz ideal. Ja, ich würde noch sagen, ich bin, wie gesagt, ich bin auf Messerschneide. Ich hoffe, ich kriege die Kurve noch. Heute natürlich schon AG1 getrunken heute Morgen und ist für mich, glaube ich, schon einer der Aspekte, klar, neben Bewegung, neben vor allem auch ausreichend Schlaf, wenn man es sich dann einbauen kann, dass man damit sein Immunsystem unterstützt. Und ich bin durch dieses Frühjahr und vor allem Eltern werden sich hier angesprochen fühlen, dieses Kita oder Kindergarten früher war herausfordernd, glaube ich, bei vielen Familien habe ich so mitbekommen, da, bisher relativ gut durchgekommen, ich hoffe, ich kriege noch die Kurve, ich bin auf dem Sprung tatsächlich, morgen, wenn die Folge online geht, bin ich auf dem Weg in die schwäbische Heimat und genau, natürlich mit meiner Tochter, da habe ich natürlich Travel Packs auf jeden Fall wieder dabei. Und ihr habt die Möglichkeit, auch was für euer Immunsystem zu tun, aber auch für eure, also Energielevel zu unterstützen, beispielsweise durch den Vitamin B-Komplex, Vitamin C, Phosphor, Mangan, all das ist natürlich in AG1 drin. Auch übrigens für Muskelaufbau und Erholung ist das gut, denn Vitamin A und E bzw. Calcium, die tragen dazu bei. Und wenn ihr euch entscheiden solltet zu sagen, hey, ich möchte mir das Community-Angebot hier vom Bestzeit-Podcast mal anschauen, dann am besten einmal in die Shownotes schauen. Da findet ihr alle weiteren Infos und unseren Link www.drinkag1.com/bestzeit. Und ein Goodie sozusagen von uns für euch ist, dass wenn ihr euch für ein Monatsabo über diesen Link entscheidet, dann gibt es ein Welcome-Pack im Wert von 69 € gratis on top. Das ist eben klassischerweise diese Edelstahl-Aufbewahrungsdose, ein praktischer Shaker, ein Jahresvorrat Vitamin D3 plus K2 und die besagten 5 Travel Packs. Und es gibt kein Risiko für euch, denn ihr habt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, es gibt keine Versandkosten, keine Vertragslaufzeit, ihr könnt jederzeit pausieren oder kündigen. Also kein Netz und doppelter Boden. Einfach mal vorbeischauen. drinkag1.com/bestzeit.
Ja, und was du so beschrieben hast, das, wie gesagt, kenne ich sehr, sehr, sehr gut vom Schwimmen mit meinen Familienmitgliederinnen. Also du musst dir so vorstellen, wenn wir gemeinsam schwimmen, ne? Also jetzt nehmen wir
Ja.
mal, wir gehen jetzt hier, ja, was im Sommer
Dann wird
oft
Rücken
tatsächlich mal
geschwommen neben dir,
vorkommt.
oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also Rücken ist ja die zweitschnellste Schwimmart.
Okay, dann wäre das, dann was ist das? Dann wird neben dir Delfin geschwommen oder sowas Krasses irgendwie.
Das ist die drittschnellste Schwimmart. Also
Und dann wird
ja,
einfach neben dir treiben gelassen so.
ich schwimme normal kraul, ja. Und dann, also wenn wir jetzt im offenen Gewässer, dann schwimmen die Kreise um mich. Oder schwimmen hinher.
Oh, das muss
Ja,
ja aber auch, also das ist ja dann aber
genau.
auch
Das
echt
ist genau,
maximal
das ist aber
demotivierend.
auch genau so, ja. Oder die schwimmen dann direkt Brust. Ja, oder schwimmen, und im Pool ist es dann noch besser, ne, dann nur mit so einem Brett vorhalten und dann schwimmen die
Ah,
nur
ja.
Beine. sind genauso schnell, also mindestens genauso schnell wie ich. So geht das nämlich ab. Das wird
Okay,
aber
das ist
da
krass, ja.
als völlig normal angesehen. Ja, und deshalb bin ich jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht sind die das einfach gewohnt, weil derjenige häufiger mit denen in der Laufgruppe unterwegs ist und einfach vielleicht sehr viel schneller sein könnte. Also beim Schwimmen, du kannst ja langsam schwimmen oder langsam schwimmen, aber irgendwann ist es halt dann auch für Menschen, die so schnell schwimmen können wie meine Familienmitgliederinnen, ist es dann halt irgendwie auch nicht mehr so richtig schwimmen, weil so langsam wie ich schwimmen die halt nun mal nicht. Ja.
Ja, okay, also okay, da das beim Schwimmen lasse ich das vielleicht noch als Punkt zählen,
Also sie
weil
könnten ja auch
das.
einfach, wir können ja auch einfach sagen, komm, ihr schwimmt jetzt bis da vorne zum Anleger und ich komme dann dahin oder ihr kommt mir wieder entgegen.
Genau,
Das ist ja
genau.
der Vorteil am Pool, ne? Da gibt es halt eine Wand, da wendet man und dann schwimme ich halt 200 und die schwimmen halt 300.
Ja, genau. Dass man dann natürlich so sein eigenes Tempo macht, weil es ja ein Training
Ja.
ist. Aber ich finde so bei,
Ja.
ja, ich weiß auch nicht, beim Laufen. Ich finde
Also
es.
wenn ich jetzt, sagen wir mal, es gäbe, also es gibt ja solche Wettkämpfe, jetzt sagen wir mal, man würde jetzt hier im See irgendwas, keiner Seeüberquerung schwimmen mehr, die würden ja nicht auf mich warten. Warum
Nee,
auch?
genau, ja.
Die
Also.
würden ja einfach schwimmen. Und wenn sie
Ja.
auf mich warten würden, weil sie ja Angst vor offenem Wasser haben, ne, diese Kachelzählerinnen und Zähler, ja, dann schwimmen die Kreise um mich.
Das ist abgefahren, das ist echt
Ja.
crazy.
Ne? Aber wovon reden wir? Ne? Hast du ja vielleicht gesehen, ja, Mary ist halt am letzten Wochenende Europarekord geschwommen.
Ja, genau, ich konnte das gar nicht so richtig einordnen, weil ich da natürlich nicht so tief drin bin, aber das ist ja ultra krass gewesen.
Ja, also wir wussten es auch tatsächlich gar nicht, weil sie hatte, also wie in der Leichtathletik gibt es im Schwimmen halt auch Altersklassenrekorde, auch immer diese 5-Jahres-Abschnitte. Und einen deutschen Rekord hatte sie sich angeschaut und den hatte sie auch avisiert und den hat sie dann ja auch um fast eine Sekunde verbessert.
Krass.
Was schon viel ist, über 50 Schwimmen, ne? Aber dass es dann Europarekord war, haben wir dann tatsächlich erst nachher von den Kampfrichtern erfahren. Es wurde natürlich jetzt auch schon der Blick auf den Weltrekord geworfen. Der ist ein
Wie
bisschen
ist da noch
schneller.
mal der Unterschied?
Ja, ich glaube 6 Zehntel. Also auch jetzt
Okay,
doable.
16. Ja.
Nicht völlig out of the world. Ja. Weil so Masterschwimmer heißen die ja, ne? Also die Altersklassenschwimmerinnen und Schwimmer heißen Masterschwimmer. Die schwimmen schon auch in der Regel ganz schön viel.
Ja, gibt es da auch irgendwelche Vorgaben, Regularien,
Ja, na
dass
klar.
eine bestimmte Form von
Ja.
Wettkampflevel oder was auch immer sein muss?
Ne,
Dopingkontrolle wird es wahrscheinlich
Level
danach
nicht,
nicht
aber
geben,
so
weil das
formale
gibt es ja, glaube ich,
Bedingungen.
im Seniorensport auch nicht beim bei der Leichtathletik mehr, glaube ich.
Ne,
Das
also
gibt es ja nur im
formale
Profisport.
Bedingungen gibt es schon. Ne, also du brauchst elektrische Zeitnahme, entsprechende Doppelung durch Kampfrichter. Also da werden dann alle möglichen Sachen eingetragen. Du brauchst ein offizielles Wettkampfprotokoll und so weiter. Eine Unterschrift vom Hauptschiedsrichter und so ein Kram, das brauchst du schon. Gibt so
Krass.
Formblätter, die füllst du aus und schickst sie dann ein. Ja, crazy, ne? Einfach mal Europarekord geschwommen. Hurra! So, denen wird halt langweilig, wenn die neben mir schwimmen, verstehst du, ja?
Ja, das gut, das ist natürlich auch wirklich, ja, wollte ich gerade sagen,
Schnell langweilig.
extremes Beispiel, ja.
Naja, aber das, ich meine, das ist ja tatsächlich so, ja? Also wenn du ja jetzt mit mir läufst oder mit, ne, Menschen, die so langsam laufen wie ich.
Jetzt bitte nicht, Ralf, bitte nicht sagen, dass ich rückwärts laufe, wenn wir zusammen
Nein,
laufen.
nein, nein,
Das
nein,
mache ich
nein, nein.
nicht.
Aber das ist ja trotzdem jetzt kein Tempo, das dich jetzt in irgendeiner Form fordert. Also das ist ja eher so, dass du dich wirklich stark zügeln musst. Es ist insofern fast anstrengender.
Ja,
Ne?
es ist
Ja.
ungewohnter auf jeden Fall,
Ja,
genau. Es ist
also
sicherlich nicht
du
so.
würdest jetzt nicht rückwärts laufen, weil du das auch komisch fändest, rückwärts zu laufen.
Das auch wahrscheinlich. Kommt noch erschwerend
Ja.
hinzu, dass ich das generell per se komisch finde,
Ja, also du könntest
aber
natürlich
ich.
Hopserlauf machen neben mir die ganze Zeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, oder immer so einfach Kniebelauf die ganze Zeit oder sowas. Ganz normal, so. Am besten so um die
Was man so
Alster
macht.
morgens.
Genau, Kniebelauf um die Alster. Da würde ich dich allerdings ganz gerne sehen. Einmal da
Wird spätestens
drumherum.
nach 50 Metern wird er schon hart.
Ich sehe schon morgen früh die Menschen um die Alster im Kniehebellauf. Also zumindest das versuchen.
Lass uns bitte die Leute nicht auf dumme Ideen bringen. Wir haben waren schon bei Marathon in Jeans und 10 Kilometer in 31 Minuten in den Crocs laufen. Nicht, dass morgen irgendwelche Strava-Segmente da kreiert werden. Wir machen hier Alsterrunde Kniehebelauf oder sowas. Und,
aber weil wir jetzt gerade schon bei Hamburg sind, ne? Also Christian, ne? Christian Hiller, letzte Folge, unsere Jubiläumsfolge, ja. Also nochmal Chapeau, Christian, ne, an sowohl das wirklich sehr, sehr angenehme Gespräch mit dir, aber auch an deine Leistung beim Wings for Life World Run. Und du hast natürlich in deiner sehr angenehmen, aber sehr bescheidenen Art nicht erwähnt, dass du einen wesentlichen Teil im Marathon von Laura Hottenrott gespielt hast in Valencia, wo sie nicht mehr konnte, weil kein Tempomacher mehr in der Nähe war und nichts. Und sie erzählte uns dann ja auch noch, ja, und dann war da jemand, der kam auch noch aus Deutschland und der hat sich dann mir angeschlossen und dann haben wir kurz geredet und dann hat der mit mir gemeinsame Sache gemacht und es hat total geholfen und so und sie habe sich dann auch bedankt am Ende, aber er habe leider nicht gefragt, wie er geheißen hat und so weiter. Und das war Christian. Hallo Christian, bitte, und, das musst du uns doch erzählen.
Ja, also uns entgeht natürlich nichts und wir haben zum Glück eine sehr aktive Podcast-Community und ein großes Netzwerk an Informanten sozusagen. Also wir kriegen solche Sachen immer irgendwann raus, weil uns das dann auf dem einen oder anderen Kanal zugeschickt wird, was uns natürlich sehr freut, weil das natürlich eine coole Insider-Info ist. Und ja, du hast schon gesagt, Ralf, Christian ist einfach zu bescheiden, hat er sich gedacht, nein, brauchen wir nicht erzählen, so. Das ist ja cool. Also das ist ja, da schließt sich ja auch manchmal eben so ein Kreis wieder. Also wie gesagt, Christian, für diejenigen, die letzte Folge noch nicht gehört haben, aber es waren schon sehr viele von euch Podcast-Hörer seit der ersten Stunde und natürlich auch sehr ambitionierter Läufer, eben auch in Valencia gelaufen und da mal Laura Hottenrott unterstützt zu einer absoluten Top-Zeit dann. Und das war ja eine der Folgen, die bei uns auch sehr stark gehört wurde, weil es einfach ein bisschen abenteuerlich war, wie sie überhaupt am Ende in dieses Rennen noch reinkam. Sprich, Startnummer selber kaufen und dann hier gucken, kann ich da irgendwo weiter vorne starten und so. Also nicht die besten Grundvoraussetzungen für so eine Top-Leistung am Ende, aber ja, mit Unterstützung sozusagen hinten raus aus Deutschland und dann noch jemanden aus unserer Podcast-Community. Also auch in dem Sinne liebe Grüße an dich, Laura. Das war Christian.
Ja, das also ne, die Welt ist ja dann manchmal wirklich sehr, sehr klein. Ne? Das ist schon spannend genug. Ja. Und wenn ihr euren Radius erhöhen wollt, ja, dann müsst ihr euch schon auf ein Rad setzen. Ne? Also gestern sind wir so knapp 100 Kilometer gefahren. Also was soll ich sagen? So Voralpen, ne? Es ist Oberbayern, ne? Ja, ist schon schön.
Ja.
Ja, ja, das ist schon, also es war in Teilen so kitschig, ja, Tom, mein Freund sagte dann, nee, der sagte dann, wenn du das Handy rausholst, dann quietscht es. Ja, so cheesy war es, ja. Also wirklich, es klingt jetzt so, als würde man sagen, was ist jetzt mit ihm los? Liest er jetzt eine Postkarte oder beschreibt er eine Postkarte, genau, ja, so. Aber ne, weite Felder, unterschiedliches Grün, ja, auch nicht so viel landwirtschaftlicher Verkehr, weil wir waren so über die Mittagszeit unterwegs und ganz wenig Autos, fantastischer Blick in die Alpen rein, weil es war frisch. Ne? Es war morgens halt sehr kühl noch, ja, so 8, 10 Grad und dann war es frisch, aber dann ist ja die Luft so klar und dann ist natürlich auch die Optik halt entsprechend und das war schon close to perfect, ja, wenig Wind. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, die landwirtschaftlichen Wege hier in Bayern sind ja alle sehr gut geteert.
Ja.
Ja, ja, ja. Und wenn man sich auskennt, gut, wir mussten an der einen oder anderen Stelle auch anhalten, weil war es jetzt hier links oder da hinten links, das hatten wir mehrfach. Aber es war völlig egal. Ja, zwischendurch haben wir noch ein fantastisches Landhaus gefunden, wo wir Mittagessen ist falsch, weil wir haben die Rinderschulter dann doch nicht genommen, sondern wir sind direkt zum Apfelstrudel und den Apfelküchlein mit Sahne und Eis, also dessertmäßig übergegangen. Ja, es gab noch ein Konzert von einer Gruppe von Grundschülerinnen und Schülern für die Landfrauen, die älteren Landfrauen, die sich da offensichtlich mittags immer trafen. Also es war wirklich tiefe Idylle. Ja, und dann einfach mal an einem Mittwochmittag, Nachmittag 4 Stunden, 5 Stunden Radfahren, das ist schon auch Luxus, ich gebe das zu. Ne? Aber was braucht ihr auf jeden Fall dafür? Richtig, ihr braucht einen gescheiten Helm dafür. Ja? Wir haben unseren eigenen Helm, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ja, selbst Philipp hat diesen Helm. Ja, bei Philipp war er tatsächlich sogar schon mal draußen, der Helm. Ja, und
ja.
Glaube ich sogar auch auf dem Fahrrad mit dir draußen. Ja, also einmal. Ja. Der Helm ist super. Er ist in edlem Mattschwarz. Ganz dezent ist da unser Bestzeit-Schriftzug drauf. Super Technik, MIPS, hinten mit so einem kleinen Warnleuchtchen dran. Ne? Also lohnt sich. Aber weil wir einen Deal haben mit KET, mit Kette Het, KED, das ist die schwäbische Heimatsschmiede für feine Helme, könnt ihr dann nicht nur diesen spezifischen Helm, sondern auch alle anderen Helme aus dem Sortiment mit unserem Rabattcode erwerben.
Ja, Ralf, das ist richtig. Unser Helm ist der DT1, so heißt der Helm. Den gibt es natürlich auch in vielen anderen Farben, aber den gibt es auch als Bestzeit Edition mit eben einem kleinen Goodie, nicht zu aufdringlich, sondern schön dezent, auch an der Seite, an der linken Seite des Helms. Und auf KED, KED, Ralf hat schon gesagt, catahead.de/bestzeit. Link ist natürlich auch in den Shownotes, wie gewohnt. Wenn ihr über diesen Link in den Shop geht, dann bekommt ihr 10% Rabatt auf unseren Helm, aber auch auf alle anderen CAT-Helme, die ihr dort findet. Und da gibt es eine große Bandbreite. Also es gibt Urban Road Helme praktisch, wenn ihr zum Beispiel Berufspendler seid, bieten sich die an. Es gibt natürlich Offroad Helme für Mountainbiker etc. Es gibt vor allem auch Kids Helme. Ja, auch da finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, auch natürlich für meine Tochter, dass Kinder frühzeitig lernen, dass man eben bei uns in dem Fall eher mal noch mit Laufrad, aber das mit Helm nur macht. Und ja, das ist, glaube ich, wirklich essentiell, um zumindest ein Maximum an, wie soll ich sagen, selbstbestimmter Sicherheit sich geben zu können. Und dementsprechend freuen wir uns sehr, euch da dieses Angebot machen zu können. 10%, wie gesagt, über unseren Link catahead.de/bestzeit. Und wie Ralf schon gesagt hat, ein ja, Traditionsunternehmen aus meiner schwäbischen Heimat aus der Nähe von Stuttgart.
So, und dann steigen wir jetzt mal in ein Thema ein. Das ist uns allen schon begegnet. Und wir haben das alle schon auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen gemacht. Aber was ist eigentlich jetzt Stand der Wissenschaft? Was ist eigentlich latest beim Thema Dehnen? Also ich habe in meiner Spannweite des sportlichen und leistungssportlichen Treibens offensichtlich nicht immer alles richtig gemacht, wie wir jetzt gleich erfahren werden. Aber wir haben schon sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Aktives Dehnen, passives Dehnen, Dehnen mit Wippen, statisches Dehnen, keine Ahnung, alle möglichen Formen, Farben, ja, vorher, nachher, während, Krampf, keine Ahnung, Dehnen und so weiter und so weiter. Und es ist wirklich hochspannend. Ja. Wir haben ja schon mal so eine Folge gehabt mit jemandem von der Sportschule, nämlich über Krämpfe, Magnesium, Ernährung. Da waren auch ein paar wirkliche Mythencrasher dabei. Das ist jetzt ähnlich. Es ist nicht ganz so eindeutig, wie wir uns alles das vielleicht vorstellen wollen, aber es sind ein paar sehr, sehr spannende Erkenntnisse dabei. Viel Spaß dabei.
Ja, und da ist auch schon unser Gast in dieser Woche, Dr. Christiane Wilke, frisch und munter bei uns im Podcast. Heute, Mittwochmorgen, wo wir die Folge aufnehmen, für euch kommt die natürlich dann wie gewohnt am Freitag. Und wir haben gesagt, hey, in den vergangenen Wochen, jetzt haben wir ganz viel natürlich über die Laufereignisse, vor allem auch auf der Straße gesprochen. Und der Wunsch von euch auch, der hat uns erreicht, dass wir auch jetzt in der vielleicht in den Frühlings- und Sommermonaten ein bisschen mehr einen Fokus auf Service-Themen richten und das haben wir natürlich aufgegriffen und haben uns gedacht, warum nicht mal über ein Thema sprechen, was wirklich viel diskutiert ist und wo auch unfassbar viel Halbwissen existiert. Deshalb eine echte Expertin heute bei uns zu Gast, Dr. Christiane Wilke. Herzlich willkommen, wo treffen wir Sie an?
Dankeschön. Sie treffen mich an der Sporthochschule in Köln an gerade. Ich sitze bei mir im Büro und da haben wir uns kurz geschlossen. Im Moment sieht das Wetter ja noch gut aus. Alles prima.
So wie in Köln übrigens immer, das erzählt mir zumindest Ralf Scholz ja jede Woche. Jede Woche, auch im tiefsten Winter, 20 Grad, man kann kurz Hose laufen gehen. Und nur wenn ich ein, zweimal im Jahr in Köln bin, dann ist immer, das sind die schlechten Tage dann.
Ja, aber denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Also wenn man aus Regensburg dahin, also, ne, also diese Logik, verstehe ich, dass du die Logik nicht verstehst, ja. Ja, wir sind auf die Idee gekommen, wegen eines Artikels, wegen eines Interviews in der Süddeutschen Zeitung, um genau zu sein, im SZ-Magazin. Und Frau Wilke hat uns im Vorgespräch schon erzählt, das hat was ausgelöst. Ja? Vielleicht mehr, als man sich das vorstellt oder als man sich darüber Gedanken macht. Sicher viel mehr, als wenn man in einer üblichen wissenschaftlichen Zeitung publizieren würde. Was war der Anlass dieses Gesprächs über Dehnen im Sport und was waren die Folgen oder wie sind die Reaktionen?
Also der Anlass war sicherlich, dass das ein Thema ist, das viele interessiert und wie Sie ja schon gesagt haben, viel Halbwissen entsteht oder vielleicht auch nur Halbwissen besteht. Das war der Anlass dazu und dann hat mich die Süddeutsche Zeitung dazu angesprochen und wir haben da länger drüber diskutiert und gesprochen und aufgrund der Verbreitung der Süddeutschen Zeitung haben mich tatsächlich Personen angesprochen von Zielgruppen, die wir nicht immer in der Sportwissenschaft auch erreichen, sondern eigentlich mehr oder weniger jeder, jede Oma Person, ja, also das hat eine große Verbreitung gefunden.
Das Spannende an dem Thema Dehnen ist ja, jeder hat schon mindestens 27 Theorien dazu gehört. Jeder hat irgendwie seine Routine dazu, weil Sporttreibende ja dann doch in bestimmten Routinen unterwegs sind. Was tatsächlich beim Dehnen passiert, ist, glaube ich, den allerwenigsten klar. Auch da, wenn man dann mal nachfragt, was passiert da eigentlich, dann kommt das mit dem noch nicht mal Halbwissen. Was passiert denn eigentlich beim Dehnen?
Auch das ist eine gute Frage, die selbst die Wissenschaft nicht hundertprozentig beantworten kann. Also beim Dehnen passiert, das hängt tatsächlich vom Zeitpunkt ab, zu dem man dehnt. Ganz einfaches Beispiel ist, wenn man beispielsweise ein Krafttraining gemacht hat und hat immer eine bestimmte Muskelgruppe benutzt, dann kommt es zu sogenannten, man nennt das in der Sportwissenschaft Kontraktionsrückständen, also Rückständen im Zusammenziehen des Muskels, der ja ständig benutzt wurde. Und dann dient das denen häufig dazu, dass die Muskulatur wieder auf die übliche Länge zu bringen. Ich sag's mal so, also auf die Alltagslänge, wie das angeht. Wenn ich aber vor mich gar nicht besonders intensiv oder speziell in eine Richtung bewegt hat, kann das auch sein, dass es Verspannungen vorbeugt, also auch eben diese Zusammenziehrückstände, diese Kontraktionsrückstände beseitigt. Es kann aber auch sein, dass es sich dann weiter auswirkt auf die Sehnen, auf die Muskulatur, Sehnen, wo die angedockt sind, mit denen die Sehnen angedockt sind an die Knochen, dass es darauf eine Auswirkung hat. Also es ist tatsächlich abhängig von der Situation, von der Dauer des Dehnens, von der Position des Dehnens, was ich gerade gemacht habe. Deswegen, da merken Sie schon, die Antworten bleiben vage, so genau lässt sich das gar nicht feststellen.
Das ist sehr spannend. Ich war sehr lange Leistungssportler und alleine in, sagen wir mal, der Phase, man beginnt mit Leichtathletiktraining mit, ich weiß nicht mehr, 7, 8 Jahren. Das liegt jetzt bei mir auch schon 30 Jahre zurück. Und bis zu meinem Karriereende vor 2 Jahren hat sich da sehr viel getan. In dem, was wir oder wie wir gedehnt haben oder was uns vermittelt wurde durch verschiedensten Input. Jetzt können wir mal drüber sprechen, ob das halbwegs Hand und Fuß hatte oder nicht, weil das weiß ich heute ja auch nicht. Man hat immer Sachen gemacht, die einem ja irgendjemand so mitgegeben hat. Sei es der Trainer, sei es irgendwie am Ende Sportwissenschaftler, neueste Erkenntnisse etc. Also ich würde mal sagen, früher zu Beginn, da war Dehnen fester Bestandteil einer Aufwärmroutine bei uns. Als in der Kinderleichtathletik, da war man natürlich kurz ein bisschen einlaufen oder hat ein spielerisches, was auch immer, irgendein Spiel gemacht zum Aufwärmen. Dann war meistens 10 Minuten, whatever, Dehnen angesagt, so die Klassiker, Bein hinten hoch für Oberschenkel Vorderseite, irgendwie Bein auf ein Geländer auflegen oder auf eine Treppenstufe, um Oberschenkel Rückseite zu dehnen. Und dann hat man meistens mit Lauf, ABC und Koordinationsübungen angefangen, bevor man dann damals ja noch alles gemacht hat in diesen Tagen, also Weitsprung, Sprinten, irgendwas werfen. Das hat sich natürlich dann im Zuge meiner zunehmenden Fokussierung auf Laufen erstmal lange gar nicht so sehr verändert, war immer noch der klassische Ablauf, Einlaufen, Dehnen, Koordinationsübungen, Steigerungen und dann irgendwie Intervalle oder sowas. Und ich fand so vor vielleicht 8 bis 10 Jahren gab es einen gewissen Switch, den ich mitgemacht habe. Und zwar war damals dann so ein bisschen die neue Maßgabe, die wir auch durch, weil man natürlich mit mehr internationalen Trainingsgruppen trainiert hat, kriegt man ja auch mit, was machen andere so, dass man da dann gesagt hat, aha, man möchte ja vor einer Belastung, möchte man ja gar nicht irgendwie wahnsinnig viel Spannung aus der Muskulatur rausnehmen. Das heißt, da hat sich es dann so entwickelt, dass man praktisch nur noch ein dynamisches Aufwärmen gemacht hat. Man ist zwar immer noch eingelaufen, auch als Marathonläufer, es ist aber dann mehr in so eine Art Schwunggymnastik, die viel aus dem Hürden- oder Hindernisbereich kommen, gemündet. Die Koordinationsübungen gab es trotzdem noch 2, 3, vielleicht aber ein bisschen reaktivere Sachen auch. Und Dehnen, dieses statische Dehnen, was wahrscheinlich die meisten, die hier auch zuhören, so im Kopf haben, weil man es im Schulsport vielleicht gemacht hat, das gab es zwar schon noch, aber das haben wir hauptsächlich dann nach intensiven Belastungen gemacht, also nach einem Longrun am Wochenende, wo man dann vielleicht 30, 40 Kilometer gerannt ist oder nach besonders harten Intervallen oder sowas. Und ansonsten hat dieses statische Dehnen bei uns wenig Verwendung mehr gefunden. Jetzt bin ich sehr gespannt, ist das so, weil Sie schon selber gesagt haben, mit wissenschaftlicher Erkenntnis ist das echt immer noch ein offenes Feld so. Ist das so ein Trend, der sich jetzt abgezeichnet hat, oder war das trotzdem sehr Wild West, was wir da gemacht haben?
Nee, da würde ich gerade klar sagen, da ist die Sportwissenschaft angekommen in der praktischen Umsetzung, was man sich in vielen Sportarten tatsächlich mehr wünschen würde. Das ist tatsächlich was, was wirklich wissenschaftlich belegt ist, dass ein statisches Dehnen und ein passiv statisches Dehnen den Muskeltonus herunterfährt. Und das brauchen gerade Sie als Leichtathletin natürlich gar nicht. Gerade bei Sprint- und Sprungdisziplinen ist das, was ich nicht brauche, sondern da muss ich mich ganz anders vorbereiten. Das heißt, für spezifische Fragestellungen gibt es schon konkrete Aussagen zum Dehnen auch. Wie zum Beispiel vor schnellkräftigen ausgeübten Sportarten würde ich nicht statisch dehnen, wenn überhaupt ballistisch dynamisch, aber selbst das eigentlich eher nicht, sondern dann eher zur Regeneration, sondern ich bereite mich ganz anders vor und wärme mich ganz anders auf, eben genau durch reaktive Übungen, durch plyometrische Übungen und so weiter. Das ist genau korrekt. Also das lässt sich auch ohne weiteres sagen. Genauso wie man in anderen Bereichen weit, wenn man jetzt zum Beispiel eher in den Verletzungsbereich geht oder in die Therapie oder sowas, auch da gibt es konkretere Erkenntnisse, dass man sagt, bei bestimmten Krankheitsbildern mit bestimmten Symptomen machen die und diese Dehnübungen Sinn. Das ist auch so. Schwieriger sind so Pauschalempfehlungen zu geben fürs Dehnen. Mhm. Das macht's schwer. Und da gibt's keine gesicherten Erkenntnisse zu, weil das einfach schwierig ist. Denn es gibt ja auch solche Behauptungen, dass man sagt, wenn ich jetzt regelmäßig so und so dehne, verlängert sich die Muskulatur. Ich stelle das mal so hin. Das können wir gar nicht wissenschaftlich begründet sagen, weil diese Ethikkommission möchte ich sehen, die erlaubt, eine Untersuchung am Menschen zu machen, ob sich die Muskulatur verlängert. Das dürfen wir gar nicht, also in Deutschland mal allemal nicht. Da gibt es Tierversuche, die so ein bisschen in diese Richtung Belege geben, aber das ist nur bedingt übertragbar auf den Menschen. Was ich wohl ableiten kann aus der Muskulatur, ist der Muskeltonus, also die Spannung in Muskulatur, weil das kann ich über Methoden machen, wie EMG, Elektromyographie, da kann ich an der Oberfläche der Muskulatur, ich vereinfache es jetzt mal, die Spannung ableiten. Ich sage es jetzt mal so. Ne? Also da habe ich gesichertere Erkenntnisse, was das angeht, die auch ethisch unbedenklich sind. So dass ich für spezifische Fragestellungen ganz konkrete Aussagen machen kann zum Dehnen. Allgemeine Aussagen sind schwierig, dass man sich da irgendwie versteigt in irgendwelchen Behauptungen.
Also das ist ja erstmal schon ein schöner Ansatz für alle haben recht und keiner weiß es genau. Ja, so in der täglichen Auseinandersetzung. Ja. Wenn man jetzt ja mal auf ein Ausdauertraining schaut und ich muss das nachlesen, weil es so viel ist, weil Ihre sportlichen Betätigungen, Erfahrungen sind mannigfach. Ja, also laut Aussage in dem besagten Gespräch beschäftigen Sie sich aktiv mit Langlauf, Leichtathletik, Crossfit, Laufen, Radfahren, funktionellem Krafttraining und Bouldern. Hallo?
Oh ja, also das war, glaube
ich, Profisportlerin oder wie?
Nee. Also da ging es eigentlich mit, in welchen Sportarten habe ich persönlich Erfahrung und was mache ich heutzutage noch? Da ist es, also da würde ich jetzt mal, da würde ich mal differenzieren an der Stelle. Also deswegen, es ging eher darum, über welche Sportarten, macht man die persönliche Erfahrung, was hat mir gut getan. Das war so der Anlass im Rahmen dieses Interviews. Genau, also deswegen vielleicht dazu die Sachen. Also jetzt bin ich doch deutlich eher im, ja, natürlich im funktionellen Krafttraining und im Ausdauerbereich unterwegs, was man so macht im Alter. Und ja, darüber hinaus im Wintersport, wenn es denn möglich ist.
Gut, aber das sind ja sehr konkret halt die Dinge, die in unserer Gemeinde, ne, also ihr lieben zu Hause, ihr findet euch da ja alle wieder, sehr häufig vorkommen. Also bei Krafttraining mache ich schon mal ein kleines Fragezeichen, ob das wirklich so sehr häufig vorkommt, aber sollte vorkommen. Jedenfalls, so viel ich jetzt erstmal mitnehme, ist, dass ich mich ehrlich vor jeder unterschiedlichen sportlichen Belastung im Zweifel unterschiedlich vorbereiten muss, was Dehnen, Mobilisieren etc. angeht.
Nee, also ja. Also nein, muss ich nicht. Und, ja, ich stimme zu, in dem Fall, dass ich das Nein nicht unbedingt muss, sondern dass es halt, ja, dass das wirklich eine subjektive Sache ist und auch dann wieder abhängig davon, wie übe ich die Sportart denn überhaupt aus. Ja. Also, okay. Ne, also mache ich das jetzt wirklich, ich nenne es mal in Anführungsstrichen professionell oder wettkampforientiert, ich nenne es mal so, mache ich das für mich im Freizeitbereich, also das sind, oder brauche ich das auch für mich, wirklich auch als mentale Vorbereitung? Also wir haben da ja auch noch eine andere Ebene beim Dehnen, ja, ne? Oder bei der Mobilität. Also beispielsweise die Kletterer oder die Boulderer, die das ja teilweise einfach auch machen. Die brauchen ja auch eine hohe Muskelspannung, sonst geht das nicht. Ja. Aber haben schon das Gefühl, sich auch hinsichtlich Beweglichkeit vorbereiten zu müssen auf ihren Sport. Und da trägt das ja auch zu bei. Also deswegen würde man das differenzieren, je nach Person und Sportart.
Ich würde gerne mal einen Tag durchgehen, ja, weil mich das wirklich, wirklich total interessiert. Also erstmal stehe ich gerne morgens auf und also nicht so früh und bewege mich dann halt, ja, um so eine, sagen wir mal, Bettsteifigkeit oder Schlafsteifigkeit loszuwerden. Das ist halt eine Mischung aus einfach die Bewegungsausschläge der großen Gelenke, ja, einmal durchzubeamen, sich zu strecken wieder, ja, weil man hat ja doch nicht in einer vollen Länge im Bett gelegen in der Regel, sondern zusammengekauert, wie auch immer, ja, also sich wieder richtig aufrichten, dass man zum aufrechten Gang wieder kommen kann, aber sicher auch so ein paar Sachen wie Rückenbeweglichkeit, Beinbeweglichkeit, ja, also solche Geschichten. Also nicht wirklich dehnen, sondern eher einmal durchrotieren. Ja?
Genau, einmal durchmobilisieren.
Ja,
ja, ne? Super.
Aber andere fangen ja schon morgens mit Yoga an, was ja doch relativ stark in Richtung Dehnen geht. Also beides subjektiv wertvoll, weil nicht ganz falsch.
Genau, genau so würde ich das sehen. Also ich, das ist ja so ein bisschen auch eine Frage der Intuition, ne? Wenn man aus dem Bett steigt und sich reckt und streckt. Also irgendwo kommt das ja her. Das ist ja auch irgendwie in uns verankert, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich erstmal, ja, mich einmal durchbewegen, um überhaupt bereit sein für den Tag.
Also ganz kleine so Kinder machen das ja zum Beispiel auch, ne? Denen hat man das ja nicht erzählt, ne?
Genau.
Ja.
Ganz genau. Ja, und auch Tiere, die regeln sich ja auch, ne? Die strecken sie einmal aus, bevor sie aufstehen. Das, und da kann man ja manchmal wirklich viel von lernen, ne? Weil diese Intuition, die wir uns manchmal aberziehen, oder dieser Instinkt tatsächlich auch, der ist ja irgendwie noch da. Also deswegen, sowas ist auf jeden Fall sinnvoll. Und es gibt andere, für die startet der Tag dann halt zum Beispiel mit Yoga. Und warum nicht? Also wenn es ihnen dann besser geht, da spricht überhaupt nichts gegen. Das ja, finde ich auf jeden Fall sinnvoll.
Jetzt würde ich mich theoretisch zu einem lockeren, längeren Lauf aufmachen, dann nicht mehr dehnen, sondern eher funktional bewegen oder ein bisschen Hopserlauf, kleines ABC oder solche Geschichten.
Würde ich sagen, ist es aber auch so, und das hatte ich ja in dem Interview auch schon angemerkt, dehnen ist gerade, wenn man das jetzt nicht, also nicht gezielt macht, um sich auf einen Wettkampf vorzubereiten, ist es ja auch viel ein subjektives Ding. Es gibt tatsächlich auch Läufer, Läuferinnen, die sich im Vorbereiten des Laufens dehnen. Das wird tatsächlich immer weniger, das ist so. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass man ein lockeres Anlaufen, ein Lauf-ABC, ein Aktivieren, ich würde es eigentlich eher ein Aktivieren nennen, dass das eigentlich eigentlich sinnvoller ist.
So gehe ich jetzt aber auf die Bahn. Jetzt sind wir schon beim deutlich eher leistungsorientierten, aber das machen ja ganz viele der wettkampforientierten Läuferinnen und Läufer logischerweise auch. Ja, also ich habe jetzt eine Bahn-Session vor mir und sagen wir mal, ich mache, keine Ahnung, 10x200, 10x400 oder laufe Tausender, dann würde eher
ich,
nicht den.
Nee, würde ich nicht machen. Also wenn überhaupt ein aktives, also vielleicht muss man auch nochmal unterscheiden. Mhm. Wir unterscheiden jetzt zwischen aktiven und passiven Dehnen grundsätzlich. Mhm. Und passiv ist, ich nehme eine Wand zur Hand, ja. Zur Hilfe oder ich nehme die Schwerkraft zur Hilfe oder was auch immer. Aktiv ist, ich nehme meine Muskulatur zur Hilfe. Also ein aktives Dehnen, das ich im Rahmen mit dem Antagonisten, den ich dehnen möchte, also wenn ich Oberschenkel-Vorderseite dehnen müsste und ich mache das aktiv über das Zurücknehmen, über das Beugen des Knies. Das ist auch nochmal was anders, als wenn ich dann noch meine Hand nehme und nochmal extra ziehe und damit dann extra Spannung rausnehme. Also einige, und da spricht auch im Lauf nichts dagegen, eine aktive Dehnung durchzuführen, weil es auch eine Form von Aktivierung ist, da spricht gar nichts gegen. Das jetzt in einem großen Bewegungsausmaß mit einer passiven Hilfe zu machen, da würde ich eher von abraten. Bin ich allerdings bei dem 8x200 Meter, sprich beim Sprint, würde ich auch das aktive Dehnen
eher vernachlässigen.
Ja, genau.
Okay, das ist spannend. Ja, also ich habe schon das Gefühl gehabt, aber das ist wahrscheinlich dann auch immer so eine Frage, genau, mit Intuition, mit Gewohnheit, mit Routinen, die einem ja dann auch Sicherheit geben. Also wenn du natürlich irgendwie in der Woche 2-3 Mal eben auch vor den relevanten Trainingseinheiten in der Woche, ne? Man läuft ja dann auch, als Marathonläufer läuft man ja viele Kilometer, aber vor den Tagen, wo es halt zählt, wo man weiß, heute, da geht es eben auch darum, das sind die Einheiten, die einen besser machen, da entwickelt man ja dann schon eine Routine, Beispiel wie vorher skizziert, ne? Also kurz irgendwie ein paar Kilometer locker einlaufen und dann, oder vielleicht sogar gesteigert einlaufen, hat sich auch entwickelt bei mir, finde ich, also dass man gar nicht sagt, man joggt da jetzt nur noch 5er Schnitt, sondern man läuft dann locker los und dann der letzte Kilometer aber schon ein bisschen flotter. Und dann nehmen wir so Schwunggymnastik-Elemente, zum Beispiel man hält sich irgendwie am Auto oder an irgendeinem Geländer fest und schwingt ein Bein nach vorne, wo dann natürlich ein bisschen Zug auf die Oberschenkelrückseite kommt, aber das ist jetzt nicht mit Gewalt, sondern alles ein bisschen spielerisch. Da fand ich immer, das hat eher so einen Charakter von Durchbewegen und natürlich ein bisschen Overextenden. Also natürlich ist der Schritt bei einem Marathon-Workout nie so krass wie zum vollen Sprint, aber trotzdem hast du mal so diese Range of Motion ein bisschen ausgetestet, sich reingefühlt, wie steif oder nicht steif fühlt sich deine Muskulatur heute an. Und ich fand immer, wenn das natürlich 2-3 Mal eine Routine ist, die du pro Woche machst vor wichtigen Einheiten, war es für mich irgendwie komisch, wenn ich es nicht machen würde von einem Rennen oder auch in einem Aufbaurennen. Man rennt natürlich nicht nur Marathons, man rennt ja auch mal einen halben oder man rennt mal einen 10-Kilometer-Lauf. Das hätte sich irgendwie komisch angefühlt, weil diese Routine und dieser Ablauf, der vermittelt einem ja auch zumindest mental eine gewisse Sicherheit. Und da reden wir jetzt von 5 bis 10 Minuten und dann noch 3 Steigerungen. Und deswegen fand ich das jetzt gerade spannend, weil genau das ist ja nichts, wo man passiv dann zieht oder sowas, sondern und dann vielleicht noch ein paar genau so Plyometrics angehauchte Übungen oder sowas. Ich fand immer, man hat sich danach so ready gefühlt. Und zwar jetzt nicht nur mental, sondern genau, ja, sondern auch so die Beine waren so bereit, loszulegen irgendwie. Und deshalb hat mir das eigentlich immer sehr, sehr gut getan und man sieht das ja auch bei Kollegen irgendwann, jeder hat da ein bisschen so seine eigene Mischung, aber interessant, dass es eigentlich nicht unbedingt notwendig ist, weil ich glaube, das war ja manchmal auch die Angst von den Läuferinnen, Läufern, die man eher vielleicht so im Amateurbereich verortet sieht, die dachten, man liest natürlich in der Runner's World und in was weiß ich was für Medienoutlets so, man muss dehnen oder weil sonst Verletzungsgefahr und dann gibt es ja immer die Frage, was macht man von einem normalen Dauerlauf und ganz ehrlich, von einem normalen Dauerlauf, ich habe mich da manchmal fast schon ich habe mich fast schon geschämt, das zu sagen. Ich habe gesagt, come on, ich bin einfach losgelaufen, was soll ich da machen?
Ja, da bin ich total bei Ihnen und zwar 100%ig, das sehe ich auch so und also wie gesagt, wir hatten ja gerade auch schon mal das Thema der mentalen Vorbereitung. Ich finde das total wichtig, weil das ist ja tatsächlich was, womit ich auch den Körper einstelle auf die kommende Belastung. Also das ist ja so wie so ein Programm, was irgendwie abläuft. Ja. Und ich finde dieses schwunghafte Dehnen und die Plyometrics und dann noch von einem Steigerungslauf, wo ich auch wieder Tonus aufbaue, das spricht überhaupt nichts gegen. Und da bin ich auch 100%ig bei. Das meine ich tatsächlich auch mit subjektiv. Mhm. Wenn ich mich auf meine Sportart vorbereite und das ist Teil der Routine, finde ich absolut richtig und wichtig. Gehört dazu. Man ist mental und physisch ready für die Belastung, die kommt. Den anderen Punkt, den Sie angesprochen haben mit der Verletzungsprophylaxe, dass ich das unbedingt machen muss, um eine Verletzungsprophylaxe zu haben, das stimmt schlicht nicht. Also das ist nicht nachgewiesen. Es gibt überhaupt keine Untersuchung, die tatsächlich belegt, dass ein Dehnen, insbesondere vom Laufen, eine Verletzungsprophylaxe beinhaltet. Das ist nicht so. Es ist tatsächlich primär subjektiv, was ja auch eine Form von Verletzungsprophylaxe ist. Wenn ich mich besser fühle, das gemacht zu haben, dann, ja, dann ist das auch gut. Aber es ist kein Must vor einem Dauerlauf, vor einem entspannten Dauerlauf, den ich mache, um mich da irgendwie vor Verletzungen zu schützen. Nein.
Das ist ja tatsächlich ein weit verbreitetes Motiv, dass Leute sagen, ja, ich kann jetzt ja nicht direkt losrennen, warte mal, sonst verletze ich mich, ich muss mich erstmal dehnen. Das ist wahrscheinlich eher im Kopf verankert, als dass das ja tatsächlich physiologisch nachweisbar ist. Mal gehen wir mal auf die Archaik zurück. Also sicher haben ja die Urmenschen nicht erstmal gedehnt, bevor sie losgerannt sind.
Bevor der Berglöwe kam und sie gefressen hat, haben sie sich erstmal
entweder stretchen. Bevor sie geflohen sind. Genau, ne? Bevor sie geflohen sind oder bevor sie angegriffen haben, erstmal gesagt, stopp mal Sekunde, Säbelzahntiger, ich habe noch, muss noch kurz meine Oberschenkelrückseite dehnen. Ja. Also im Prinzip ist ja von daher schon logisch, dass der Körper anders funktioniert. Klar, wenn wir eine Fluchtsituation haben, dann ist ja sofort eine ganz andere Mobilisierung noch über Hormonausschüttung und so weiter.
Ja, genau.
Das ist ja tatsächlich
über alles.
Genau. Ja. Das ist natürlich tatsächlich etwas, was man ja im Vorstartzustand gerne erzeugen möchte, um dieses Readiness ja möglichst hoch zu treiben. Ja, und je kürzer und aggressiver und explosiver eine Sportart ist, umso mehr möchte man das haben. Weil klar, diesen Zustand kann man ja nicht einen Marathon lang aufrechterhalten. Das funktioniert ja einfach nicht. Aber man will ja diese Bereitschaft des Körpers loszulegen, so simulieren in einem Vorbereitungsprozess. Ja, also als, den nennen wir jetzt mal Aufwärmen, ja, im normalen Sprachgebrauch, möchte man ja diesen Zustand erreichen. Jetzt haben wir schon mal festgehalten, also das statische Dehnen brauchen wir da nicht, weil das physiologisch nicht nachgewiesen ist, dass es irgendeinen positiven Effekt hätte. Ja, vom Psychischen ist das was anderes, da müssen wir das komplexer betrachten, logischerweise. Ja. Die Frage ist ja, wenn ich mit Laufgruppen unterwegs bin und denen das sage, dann muss ich denen ja erstmal erklären, pass mal auf Leute, das ist nicht so. Ja, wo kann ich es nachlesen? Weil wenn die Leute es ja nicht gesehen haben, glauben sie es mir ja nicht.
Wo man das nachlesen kann, dass es dem nicht so ist? Oh.
Ja.
Ich habe hier in meinem Schrank hinter mir eine Reihe von Ordnern, damals noch Paper, die sich, also wirklich Printmedien sozusagen, die sich mit dem Thema Dehnen beschäftigt haben. Heutzutage geht das eigentlich digital. Es gibt wirklich sehr viele wissenschaftliche Artikel dazu. Okay. Das werden die Endverbraucher natürlich nicht lesen, das ist mir schon klar. Aber eine Empfehlung zusammengefasst lesen, wo ich das machen kann, da kann ich Ihnen noch nicht mal eine Empfehlung zu geben, weil da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Artikel und so weiter, die das nachweisen. Und es ist ich habe mich da lange mit beschäftigt, ursprünglich aus dem therapeutischen Kontext nach Sportverletzung kommt, und es ist wirklich, es gibt kein richtig und falsch. Es gibt ein individuelles To-Do und alles andere sind Mythen, die da sind. Ist zum Beispiel ein Beispiel, vielleicht ein kleiner Exkurs.
Ja, sehr gerne.
Sie hatten, Herr Flieger, ja schon angesprochen, dass früher dieses klassisch statische Dehnen kam. Und das kam ja in den 80er Jahren auf, weil man sich so überlegt hat von der Theorie her, dass wenn man lange eine Position hält, also die Muskulatur auseinanderzieht, dann gibt es ja diese kontraktilen Elemente aus Aktin und Myosin. Mhm. Und dann gibt es ganz viele Sensoren in den Muskeln, unter anderem die sogenannte Muskelspindel. Wenn man die Muskelspindel auseinanderzieht, löst sie einen Reflex aus, die bewirkt, dass der Muskel sich sofort wieder zusammenzieht. Man kennt das von dem Hämmerchen, was auf das Knie haut, Reflex. Da passiert im Grunde nichts anderes. Ne? Da streckt sich das Bein nach vorne, weil die Muskelspindel dadurch aktiviert wird und Reflex kommt. Der Muskel zieht sich zusammen und löst damit eine Bewegung aus. Und da hat man gesagt, das ist ein Sensor, diese Muskelspindel, der ganz schnell reagiert. Ich mache den, und wenn ich dann plötzlich dehne, dann erreiche ich ja eigentlich das Gegenteil vom Dehnen, der zieht sich wieder zusammen, weil das der Reflex ist, der daraus folgt. So, eine Theorie. Die zweite, da hat man gesagt, das ist ja doof, das will ich ja gar nicht. Die zweite Theorie ist, in den Sehnen, an denen die Muskeln aufgehängt sind, gibt es auch Sensoren, die nennen sich Golgi-Sehnenapparat. Auch die lösen einen Reflex aus, nämlich genau das Gegenteil, dass der Muskel sich nicht zusammenzieht, dass das gehemmt wird, also dieses Zusammenzieht, der entspannt sich eigentlich wieder dadurch, wenn die sagen, oh, ich bin beansprucht hier. Ich merke, dass die Sehne gedehnt wird. Muskel, lass mal nach, weil sonst reiße ich hier oder verletze mich oder was auch immer. So. Diese Sensoren in den Sehnen sind langsamer als die Muskelspindel. Deswegen reagiert das nicht sofort. Also die Muskelspindel sofort, klack, Muskel zieht sich zusammen. Sehnenorgane ein bisschen langsamer unterwegs, also immer noch im Millisekundenbereich, aber vergleichsweise langsamer unterwegs, die dann sagen, ah, stopp, nicht so lang, nicht so feste, weil sonst könnte irgendwas passieren im Muskel oder mir an der Sehne. Dieses grundsätzliche Zusammenspiel zwischen der Reaktion der Muskelspindeln und des sogenannten Golgi-Sehnenapparates war die Grundlage für die Theorie des statischen Dehns, dass man nämlich gesagt hat, okay, ich ziehe erst den Muskel auseinander, der ja dann aber sofort sich wieder zusammenzieht, weil erste Reaktion. Also muss ich den eine Weile auseinandergezogen halten, damit die Golgi-Sehnenorgane sagen können, nicht entspann dich so. Und wenn man das länger hält und länger hält und länger hält, dann stellt sich das Ganze immer nach und dadurch kriege ich einen größeren Dehneffekt. Das ist die grundsätzliche Theorie des statischen Dehns, die dahinter steckt aus den 80er Jahren. Und deswegen hat man das so lange so propagiert, dass man gesagt hat, okay, wenn ich dehnen muss, dann muss ich das so dehnen. Jetzt sagte ich schon, Theorie, es ist tatsächlich eine Theorie. Es ist noch nicht physiologisch wirklich nachgewiesen, dass diese Mechanismen wirklich für das statische Dehnen so funktionieren. Man weiß, wie die Muskelspindel funktioniert, man weiß, wie der Golgi-Sehnenapparat funktioniert. Und man hat sich dann überlegt, so müsste das eigentlich funktionieren. So, das ist der Hintergrund. Das andere, was da noch eine Rolle spielt, und da kommen wir wieder zurück zu dem Laufen und zu dem Ganzen, wenn man sich das jetzt wirklich so vorstellt, dass das wirklich so ist, ist ja logisch, dass die Spannung aus der Muskulatur durch dieses Halten immer mehr rausgenommen wird. Und genau das möchte ich eben unter Umständen für ganz viele Sportarten gar nicht für die Vorbereitung. Und da würde ich mich jetzt ganz gewagt aus dem Fenster legen und die These aufstellen, vielleicht ist es gar keine Verletzungsprophylaxe, sondern vielleicht ist es fast das Gegenteil. Weil eine gewisse Grundspannung brauche ich ja sogar als Muskulatur, um Gelenke zu stabilisieren und auf eine Sportart vorbereitet zu sein. Gut, da wird es jetzt Leute geben, die killen mich für die Aussage. Aber nur, wenn ich das mal so zu Ende denke, könnte das auch die Konsequenz sein. Ja, nur theoretisch jetzt, ne? Ja. So.
Aber an der Stelle sage ich immer, mutige Wissenschaftlerinnen voraus, ja, weil es hilft ja nichts, dass man entgegen wissenschaftlicher Erkenntnis weiter Populärwissen, also ne, populär in sogenannten Fachartikeln Unsinn verbreitet, ja, der physiologisch so nicht nachweisbar ist. Ja? Ganz also das genau. Hilft ja nichts, ja. Deshalb sind wir ja sehr froh, dass wir hier sprechen können. Die Eindeutigkeit macht es ja oft so schwer. Wenn Dinge eindeutig sind, ist es einfach. Ja, da kann man sagen, das ist richtig, das ist falsch. Beim Körper ist das ja ganz oft eben nicht so, weil viele Prozesse eben komplex sind oder nicht so eindeutig, wie wir uns das gerne in unserem Erklärungswunsch vorstellen. Ja, das ist eben ja oft auch im Bereich von Modellen. Ja, da haben Sie ja gerade hergeleitet und das, da bin ich sehr dankbar für. Wo kommt es eigentlich her? Ja, weil ich wusste es auch nicht, wann das überhaupt angefangen hat mit dem statischen Dehnen. Dann sind wir ja jetzt mal einen kleinen Exkurs zur Achillessehne, ja, weil das ja so eine Lieblingssehne der Läuferinnen und Läufer ist, die gerne Stress macht. Auch da hat es ja gerade auch in Richtung Dehnen bei Problemen mit der Sehne sehr, sehr, sehr unterschiedliche Ansätze gegeben. Zum Beispiel auch minutenlanges Dehnen. Davon ist man jetzt auch ja wieder ganz weg. Mhm. Ja, heute sagt man ja, wenn Probleme mit der Sehne gar nicht dehnen, sondern Krafttrainingsgeschichten ja so lange bis es nicht mehr genau extended Krafttraining so lange bis es nicht mehr wehtut, dann langsam wieder mit dem Laufen anfangen, ja. Ja. Wie ist da der Stand?
Ja, das ist tatsächlich auch so, also vielleicht noch mal, wo das Dehnen herkommt. Was nämlich tatsächlich auch so ist, dass ich hatte das ja gerade mit diesen Golgi-Sehnenorganen schon erklärt, wie der Name schon sagt, und tatsächlich kommt das auch daher, dass man gesagt hat, okay, wenn man die Sehne in eine Dehnposition bringt, dann bewirkt das durch diesen Reflex, in diesem Fall eine Hemmung des Gastrocnemius, also der Wadenmuskulatur. Das ist ja die Muskulatur, wo die Achillessehne dranhängt oder anders. Das ist genau der Kraftübertrag. Und deswegen hat man gesagt, wenn ich das dehne, dann entspanne ich die Wadenmuskulatur und habe damit mittelfristig auch einen positiven Effekt und habe nicht immer diesen Zug auf die Achillessehne, die letztendlich dann auch diese Probleme hervorrufen. Also das steckt da auch im Hintergrund hinter, das mit dem Golgi-Sehnenorgan. Und dann ist es ja so, das Blöde bei so einer Achillessehnenproblematik oder bei so einem Überlastungsschaden, es kann ja ein Runners Knee sein, lass uns nehmen, was man will, ist, da hat man ja immer so lange Spaß mit, weil es ist nicht kaputt und damit startet kein Heilungsprozess. Mhm. Also so ein Heilungsprozess ist ja eigentlich so, ich reiße, gehe kaputt, dann gibt's eine Entzündungsphase im Körper, also lokal, dann an der Stelle, wo Sachen, die ich nicht brauche, abtransportiert werden vom Körper, wo der Körper wieder andere Sachen hintransportiert. Also ein Heilungsprozess startet immer mit einer Entzündungsphase lokal. Und diese Überlastungsschäden, die brauchen so lange und heilen nicht, weil die im Grunde gar keinen, also der Heilungsprozess startet nicht richtig. Mhm. Und dadurch versucht man über die Provokation dieser Struktur doch irgendwie einen Heilungsprozess in Gang zu setzen. Sowas soll ja zum Beispiel auch eine Stoßwellentherapie und was es alles gibt bewirken, da an der Stelle. So dass das mit dem Dehnen eine Beanspruchung ist, die man nicht bis auf, also in, nicht in Extrempositionen machen sollte, aber so einen kleinen Impuls setzen ist auch nicht schlecht. Es ist halt schwierig, ne? Wenn ich einen Überlastungsschaden habe und belaste die Struktur wieder, dann ist das schwierig, den Überlastungsschaden wegzukriegen, weil ja wieder eine Last darauf ist. Das ist tatsächlich so. Es ist eher so, dass man sagt, okay, ich gehe da schon wieder in die Prävention, wenn ich so ein Problem habe und mache ein Krafttraining, mache ein exzentrisches Krafttraining, weil ich damit bewirke, dass die Achillessehne in diesem Fall oder in diesem Beispiel eine qualitativ bessere Struktur kriegt. Weil alles, was ich beanspruche und gezielt beanspruche und nicht, ich sag's jetzt mal zufällig, wie beim Laufen, verbessert die Struktur von so einer Sehne. Und da würde ich auch eher auf Richtung exzentrisches Krafttraining gehen, was aber ja auch eine Dehnkomponente hat, ne?
Ja, also exzentrik, ne? Ja, also eine passive Dehnkomponente, ja, genau. In dem Fall, ja. Die Grundfrage ist ja immer Durchblutung, ja, weil dadurch setzt ja dann eine Verarbeitung von entzündlichen Prozessen und so leichter ein. Mhm. Sehnen viel schlechter durchblutet als zum Beispiel Muskulatur. Mhm. Bewirkt Dehnen eigentlich irgendwas in Richtung Durchblutungsförderung, also ne, klassisch Warm-up gedacht?
Also in dem Sinne Warm-up, nein. Das merkt man ja auch eigentlich. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich nur durch Dehnen, also ich sage mal, wie Vorbereitung aufs Laufen, habe ich jetzt nicht plötzlich heiße Oberschenkel. Also höchstens vor Schreck, weil ich zu weit dehne. Aber nein, also.
Schöne nicht, Vorstellung aber, ja.
Ja, ja. Aber nicht in dem Sinne. Im Gegenteil. Je nachdem, wie ich dehne, ist ja sogar der Ansatz zu sagen, okay, damit drücke ich auch Blutgefäße zusammen oder so. Also sprich, eher reduziere ich unter Umständen die Dehnung. Das hängt dann wieder auch davon ab, wie ich das mache. Aber es könnte eher den gegenteiligen Effekt haben. Also es ist nicht das klassisch durchblutungsfördernde Aufwärmen.
Ja.
Es ist eher so dieses, ich bereite die kontraktilen und die elastischen Strukturen auf eine Belastung vor, also auf der Ebene des Vorbereitens und Aufwärmens eher. Das ist ja schon so, ne? Das ist wie das, was wir morgens machen. Ich liege den ganzen Tag rum und wenn ich die ganze Nacht und wenn ich mich da mal durchbewege, okay, dann habe ich meine Bänder, Sehnen und so weiter schon mal wieder, Muskulatur schon mal wieder beansprucht. Also ja, und auf Belastung, also Tagesbelastung, Alltagsbelastung dann vorbereitet. Das ist ja auch eine Form von Vorbereitung.
Also wo wir jetzt gerade bei diesem Bürobeispiel sind, ja, also wir sitzen ja alle sehr gerne bei allen möglichen Dingen, ja, aber natürlich auch bei der klassischen Arbeit, Büro, wie auch immer, ja. Sinnvoll, wenn man da zwischendurch aufsteht und sich dehnt?
Das also jetzt schon,
nehmen wir mal weg vom Sport, sondern so im realen Alltag, ja.
Ja, das auf jeden Fall, weil, da komme ich nochmal zurück zu dem Steinzeitmenschen, der hat ja nicht den ganzen Tag gesessen und der hat vor allen Dingen auch seinen Körper im Rahmen seiner Bewegungsmöglichkeiten genutzt, muss er ja. Egal, ob er auf den Baum klettert oder wegräumt und so weiter. Also das heißt, wir sind ja nicht dafür gemacht, den ganzen Tag zu sitzen. Und wenn ich eine Einseitigkeit in irgendeiner Form von Belastung habe, eine starke Einseitigkeit, da macht es natürlich immer Sinn, das Gegenteil auch aufzurufen. Ne? In dem Fall, also beim Sitzen ist ja klassisch eben der Hüftbeuger, der da immer angesprochen wird, dass man sich da mal aufrichtet und sich bewegt. Auf jeden Fall macht das Sinn.
Hüftbeuger ist ja der Klassiker nicht nur im Alltag, sondern ja, also ne, das, was Philipp am allerliebsten nicht macht, nämlich Radfahren, ja, wo man dann stundenlang die Belastung in dieser sehr stark gebeugten Position hat, ja, und im Triathlon-Fall dann anschließend laufen soll. Aber ja, erstmal in der Belastung Radfahren, das halt nochmal hat, war ja auch ein Punkt, war glaube ich der Startpunkt des Gesprächs in der Süddeutschen im Magazin. Der klassische Ausfallschritt, ja, mit aufrechtem oder nach vorne gebeugtem Oberkörper als Grunddehnung nach langem Sitzen, nach Radfahren, wie auch immer.
Sinnvoll, ja, nicht sinnvoll? Auf jeden Fall sinnvoll, aber nicht nur mit nach vorne gebeugtem Oberkörper, sondern ich muss auch zwischendurch in die Aufrichtung kommen, weil wenn ich auch im Ausfallschritt mich wieder nur nach vorne beuge, habe ich ja auch nicht eine lange Position. Also ich muss eben auch über die Aufrichtung, über die Rotation dann da wieder hinkommen, dass ich den entsprechend langziehe. Ich sag's mal so.
Ich sehe euch jetzt alle zu Hause, wie ihr jetzt mal kurz aufsteht und einen Ausfallschritt macht, ne? Mit geradem Oberkörper, ja. Und am besten noch Sonnengruß, ne? Also ja, mit beiden nach oben. Ich weiß nicht, welcher Sonnengruß das ist, aber es ist einer, ne? Wir sind alle nicht im Yoga in der
Heimat verhaftet. Ne?
Also genau. Und zwar gar nicht.
Ein Thema, was bestimmt viele auch mit dem Thema Dehnen verbinden, das kommt jetzt gar nicht so unbedingt so aus dem klassischen Warm-up-Thema, ist aber ja Dehnen, um eine Beweglichkeit auch langfristig zu verbessern. Ja, das ist ja so ein Thema, was voll oft mit Turnen in Verbindung gebracht wird und mit Kindern und Jugendlichen im Turnen. Ja. Diese Bilder, die sieht man ja. Man sieht auch schlimme Bilder aus China manchmal, wo dann massiv nachgeholfen, klingt sehr euphemistisch,
Ich habe auch Dinge, vom Turnschwerpunkt in Stuttgart gelesen, also in deiner Heimat. Fand ich jetzt auch nicht so gut.
Man braucht nicht nach China oder China zu gehen. Nee. Es ist durchaus auch hier.
Aber so. Jetzt haben wir ja eigentlich hier in der letzten halben Stunde im Prinzip haben wir eigentlich rausgearbeitet, es gibt Bereiche, die sind noch nicht gänzlich erforscht und so weiter, gibt es verschiedene Standpunkte, aber trotzdem ist es ja so, Ein nachhaltiges Verbessern von Beweglichkeit, das ist ja durch Dehnen nicht unbedingt zu erreichen. Trotzdem gibt es ja im Turnen, gerade mit Kindern und Heranwachsenden, ja schon noch immer noch dieses Credo, dass das ja maßgeblich irgendwo dazu beiträgt, dass sie dann alle jetzt einen Spagat können oder was weiß ich, das Bein hinter
den Kopf. Im Kindesalter ist aber nochmal was anderes.
Da geht es noch, weil die Gelenke und noch nicht so ausgeprägt und verfestigt sind. Ist es das da der Hintergrund?
Genau.
Weil jemand, der also jetzt wie ich Mitte oder schon auf die 40 zugeht fast, ich würde jetzt mal tippen, impossible is nothing, das ist das Credo meines langjährigen Partners, aber trotzdem glaube ich, ein Spagat wäre jetzt sehr ambitioniert, das noch hinzubekommen. Bei Kindern und Jugendlichen ist es deshalb anders, weil die ganzen Gelenkstrukturen noch nicht so verfestigt sind?
Genau. Also erstmal vom Grundsatz, natürlich kann ich auch in einem höheren Alter meine Beweglichkeit noch verbessern. Also das ist hundertprozentig so. Also das ist nicht so, vielleicht wird es nicht mehr der Spagat, aber natürlich erreiche ich durch regelmäßiges Dehnen in entsprechenden Positionen eine Verbesserung der Beweglichkeit, auch in höherem Alter.
Aber muss regelmäßig dann sein? Oder
muss regelmäßig sein, Dehnposition muss länger gehalten werden und so weiter. Ja, schaffe ich auf jeden Fall. Kann ich entwickeln und kann ich natürlich insbesondere auch erhalten. Bei Kindern ist es tatsächlich so, dadurch, dass unsere Strukturen, sowohl die Knochen, aber natürlich auch die Bandstrukturen und Sehnenstrukturen und so weiter, die sind einfach noch nicht so fest, sondern da erreichen wir gut bei Knochen ja den Peak mit Mitte 20, auf die 30 erst zugehend, bei Bändern und Sehnen ein bisschen eher, aber bei Kindern ist es noch hundertprozentig anpassbar und da kann ich das natürlich in diese Richtung absolut beeinflussen. Also da, wenn ich da in Extrempositionen gehe in jungen Jahren und nicht umsonst sind TurnerInnen, insbesondere Turnerinnen, sind jung und müssen ja auch von klein auf diesen Hochleistungssport tatsächlich betreiben. Also da ist ja 6 schon das Alter, wo ich jetzt gucken muss, dass ich dabei dazukomme und dabei bleibe. Da ist ja 9 schon zu spät. Ja, nimmt dich ja schon keiner mehr, wenn du bestimmte Bewegungen nicht machen kannst. Also natürlich habe ich da einen entsprechenden Effekt durch. Ja, ganz klar.
Und da jetzt aber auch die Frage vielleicht noch anschließend. Es gibt ja auch ein zu viel an Beweglichkeit, was ja vielleicht auch nicht nur für manche Sportarten, sondern vielleicht ja auch für den Alltag gar nicht unbedingt erstrebenswert ist. Also das ist ja jetzt, weil manchmal wird das ja auch da dargestellt in den Medien so, ja, mehr Beweglichkeit gleich mehr Lebensqualität. Das kommt natürlich, glaube ich, sehr stark darauf an, was der individuelle Zustand ist sozusagen. Ne? Also bis zu einem gewissen Punkt mag das sein. Und ich glaube aber gerade im Speziellen bei Kindern wird das dann natürlich, wenn man in diese Leistungssportbeispiel Turnen geht, kann man das natürlich sehr, sehr weit drehen, aber irgendwann ist ja auch so ein Punkt vielleicht erreicht, wo das dann gar nicht langfristig fürs weitere Leben so super ist, wenn alles, ich sag jetzt mal hypermobil, muss ja nicht sein, aber schon sehr, sehr beweglich ist. Es gibt ja auch Anomalien von, wie sagt man denn da, naja, vom Körperaufbau sozusagen. Ich kenne eine Kollegin, ehemalige Leichtathletin, also die kam gar nicht aus dem Turnen eigentlich, aber bei der war das so, ich glaube, das war das Schultergelenk oder sowas. Also die konnte kein Armkreisen machen, gefühlt beim Aufwärmen oder sowas, weil da öfters mal einfach die Schulter
ausgekugelt.
Genau, ja. Das war für mich damals, ich habe das davor noch nie erlebt, also nicht schön zu beobachten, für sie sicherlich auch nicht schön zu erfahren, aber also das heißt, was ich damit sagen will, das ist sicherlich nicht ausgeprägt durch massives Dehnen in der Jugend gewesen, aber grundsätzlich, es gibt ja auch ein zu viel an Beweglichkeit, was dann vielleicht auch nicht so toll ist, oder?
Absolut. Also das ist so, also vielleicht nochmal ganz kurz, um eine Sache aufzugreifen, dass man Beweglichkeit gleich Lebensqualität, mehr Beweglichkeit. Ich glaube manchmal, dass die Leute diese Beweglichkeit mit Mobilität gleichsetzen oder vergessen. Weil das ist ja so, ne? Je älter ich werde, Mobilität bedeutet natürlich die Erhöhung der Lebensqualität. Ja. Also ich glaube, da sind die Begrifflichkeiten manchmal etwas unscharf voneinander getrennt. Aber natürlich gibt es das. Also wir haben Anomalien, habe ich gerade schon mal gehört. Also bei den Kindern zum Beispiel, die das ganz früh machen, da kommt es ja wirklich teilweise auch zu Knochendeformitäten, weil das Knochen noch formbar ist. Und das führt mittel- bis langfristig, kann das zu großen Problemen führen. Beim Turnen ist so der Klassiker, dass es eben dass dieser Gleitwirbel entsteht, ne, durch dieses ganz extrem Zurückbeugen letztendlich, was die kleinen TurnerInnen da machen müssen. Und das ist auch ein bekanntes langfristiges Phänomen. Also da versucht man sehr darauf zu achten. Und dann, das führt dann natürlich auch im Jugend- oder Erwachsenenalter dazu, dass so ein Wirbel ganz abrutschen kann. Und das gibt dann tatsächlich neurologische Ausfälle bis hin zu Lähmungen schlimmstenfalls oder Teillähmungen. Also das wäre wirklich das ganz Extreme, was man hat. Also das habe ich dann tatsächlich auch hervorgerufen. Das ist ein Ding. Das andere Ding ist natürlich, dass man auch durch eine persönliche Veranlagung sehr, sehr beweglich kann. Aber tatsächlich dieses Hypermobil.
Ja, genau.
Und das ist dann, und da was passiert, also wir hatten es jetzt hier neulich noch im KollegInnenkreis, die Kniescheibe springt raus, die Schulter springt raus. Ne? Dann kennt man diese Sachen, wenn so Leute in so einem Sichelbein, also dass die Knie in die andere Richtung durchdrücken können oder auch die Ellenbogen, oh, gibt's ja, ja auch. Ne?
Hypermobil. Oh, das mit den Ellenbogen, also das sieht wirklich immer kriminell aus, wenn man das
sieht. Ja. Einige haben das super im Griff, tatsächlich aber auch durch Krafttraining oder also Krafttraining jetzt nicht im Endmaximalbereich, sondern einfach durch die Spannung der Muskulatur. Aber das führt natürlich auch dazu, dass sie verletzungsanfälliger sind. Das führt natürlich dazu, dass sie andere Strukturen, also wie Knorpel in den Gelenken beispielsweise, wenn ich nicht so viele andere Strukturen habe, die so eine Pufferfunktion haben, sondern das knallt immer in diese passiven Strukturen, dann ist das natürlich mittelfristig auch nicht so toll. Und eigentlich, und das kennt man vielleicht auch noch so vom Hörensagen oder aus dem Alltag, dass wenn Kinder sehr lax sind, wie man das auch sagt, dass denen ja auch angeraten wird, bestimmte Kräftigungsübungen zu machen, in diese Richtung zu gehen. Nee, also das ist auch wirklich gar nicht erstrebenswert. Und das sollte man auch differenzieren. Also wenn ich sowieso schon sehr beweglich bin, die Leute machen das ja meistens sogar ganz gerne denen, weil das klappt ja super. Ist aber vielleicht, also das ist ja auch so dieses Erfolgserlebnis. Ich mache ja meistens das gerne, was ich ganz gut kann. Ist es aber auch nicht unbedingt anzuraten, das zu tun, sondern eher das Gegenteil, weil das auch negative Folgen haben kann. Also es ist nicht immer nur erstrebenswert, unglaublich beweglich zu sein, sondern so, dass mein Alltag nicht eingeschränkt wird oder keine anderen Funktionen eingeschränkt werden.
Ja, das ist ja das eine, dass keine Einschränkung da ist. Da haben wir wahrscheinlich schon den ganzen Tag und abends mit Beleuchtung mit zu tun, um das sicherzustellen. Versuchen wir mal herauszufinden, was jetzt für Laufen, für Ausdauersportarten, ne? Also nehmen wir mal für Laufen, für Schwimmen, für Radfahren, also so grundsätzliche Ausdauersportarten sinnvoll sein kann. Philipp, ich bezweifle, dass es einen Nährwert hat, wenn du einen Spagat könntest.
Ja. Ja.
Was soll dir das jetzt bringen oder was bringt es überhaupt einem Läufer oder einer Läuferin, dass man Spagat kann?
Ja? Ich würde sogar so weit gehen, dass es, ich glaube, wenn man...
das ist schon in der Steifigkeit dann eingeschränkt. Ne?
Genau, ich glaube, dass oft Menschen eine Sportart für sich finden, jetzt, wenn man weitergeht in den Leistungssport. Natürlich primär sollte der Sport an sich Spaß machen. Ich glaube aber schon, dass sich relativ schnell rauskristallisiert, dass man in den Sportarten gut ist, wo man eine körperliche Veranlagung hat. Man kann Beweglichkeit beeinflussen, das haben wir ja gerade auch gehört. aber natürlich alles irgendwo in einem gewissen Rahmen und man ist vielleicht für manche Dinge eher veranlagt als für wieder andere. Zum Beispiel als Läufer, Langstreckenläufer, ist es, glaube ich, sogar gut, eine gewisse Grundsteifigkeit zu haben, ne? Weil natürlich dann die Kraftübertragung, Fuß, Achillessehne etc. anders ist, die Kraftübertragung und Abgabe eine andere ist, wie wenn du total niedrige Muskel-Sehnenspannung hast sozusagen, dann verpufft da, glaube ich, relativ viel Energie, sodass das nicht so effektiv ist. Also und wiederum beim Turnen, ich wäre halt, glaube ich, ein lausiger Turner, weil ich 1,89 Meter bin, das war jetzt vielleicht als Kind noch nicht absehbar, aber Punkt 2 ist, dass ich jetzt, wenn ich gar nichts mache, mich bewege, dann komme ich nicht auf den Boden runter. Ne? Also das ist, komme ich mit meinen Händen nicht
zu. Aber warum auch?
Ja, genau. Für Turner wäre es halt schlecht.
Also, wenn du was aufheben sollst, dann kannst du deine Knie beugen. Das schaffst du gerade noch.
Stimmt natürlich auch, ja.
Ja. Ich habe ja in meinem ersten Leben Hürdensprint gemacht. Zu dem Zeitpunkt konnte ich Spagat, weil das da natürlich sinnvoll war. Ja.
Ich wollte gerade sagen, da braucht man eine Beweglichkeit.
Genau, ja. Das ist natürlich jetzt verloren gegangen über die Zeit. Ich bin jetzt immer noch relativ mobil in der Hüfte und sowas. Ja, das macht mir jetzt aber keinen Vorteil bei den Sachen, die wir jetzt machen, also eher ausdauerorientiert. Mhm. Ja. Aber was könnten Dinge sein, die wirklich hilfreich sind in der Erzielung einer größeren, wie soll ich sagen, Bewegungsamplitude, die hilfreich sind für Ausdauersport, für Laufen vor allen Dingen. Also Hüftbeuge haben wir ja eben schon gesagt. Was ist mit Rücken? Was ist mit Schultern? Was ist mit Armkreisbeweglichkeit und so weiter? Was kann da wirklich hilfreich sein und was ist einfach nice to have, aber jetzt nicht funktional wertvoll?
Also ich denke, funktional wertvoll, da muss ich jetzt wieder in die Funktion sowohl die Verletzungsprophylaxe mit einbauen, als auch alles andere, ist natürlich dieses Dehnen von beispielsweise dem Hüftbeuger, aber auch Gastrocnemius, Achillessehne und hinten Ischiokorale, Hamstrings hinten, weil das ja auch so Bereiche sind, wo Probleme auftreten, ne? Muskuläre Probleme oder irgendwie. Also da grundsätzlich die unteren Extremitäten aufdehnen, gerade auch für den Langstreckenlauf als Regeneration, ist sicherlich sinnvoll, damit ich
also
eben
nach der Belastung, sorry.
Nach der Belastung.
Ah, ja, sehr gut.
Mhm. Also eher so als, ja, als Langzeiteffekt. Mhm. Ich nenne es mal so, wie ich immer Grundlagenausdauer mitlaufen lasse, auch wenn ich vielleicht spezifisch trainiere, ist es ein ganz wichtiger Aspekt, um mich anders leistungsfähig zu machen für das, was ich vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, 1500 Meter Lauf oder sowas absolviere. Es ist natürlich auch sinnvoll, eine grundsätzliche Beweglichkeit zu erhalten und die Muskulatur, die vielleicht zwickt und zwackt, die Achillessehne, die irgendwas macht, dass ich das schon mit berücksichtige, dass das angepasst wird. Es ist ja auch so, dass unsere Strukturen im Körper eine unterschiedliche Anpassungsgeschwindigkeit an die Belastung haben. Ne? Da ist natürlich klar, das Herz-Kreislauf-System ist relativ schnell, Muskulatur relativ schnell, aber gerade Bänder und Sehnen, die brauchen ja viel, viel länger. Also jetzt sind sie alle trainiert, da renne ich jetzt offene Türen ein, aber man weiß selber, oder wenn man auch als Nichtläufer oder Nicht-Ausdauersportler anfängt, für einen Halbmarathon, einen Marathon zu trainieren, das Herz-Kreislauf-System hat man ja relativ schnell. Ich kann locker ganz schnell 10, 20 Kilometer laufen, gar kein Problem. Problem habe ich, weil mir die Knie wehtun und alles andere, weil die anderen Strukturen wie Bänder und so weiter vorbereitet werden müssen. Und da kann natürlich so ein Dehnen auch zu beitragen, dass ich Strukturen vorbereite auf die Belastung, die jetzt gar nicht mit dieser primären Ausdauerleistungsfähigkeit meines Herz-Kreislauf-Systems zu tun hat. Und da würde ich das schon sagen. Und für einen Läufer natürlich die unteren Extremitäten dehnen, einfach um die Komplettbeweglichkeit zu erhalten. Nicht Richtung Spagat, aber Richtung mit, ich habe doch meine Lauftechnik und aktiviere die Beuger zu viel oder was immer man für individuelle Techniken oder Strategien hat, wie man dann da vorgeht. Also das würde ich schon sagen. Rücken, ja, ist immer wichtig. Rücken hat tatsächlich aber, also ein Beweglichkeitsproblem, Rotation in der Brustwirbelsäule, Beugung und Streckung und Seitneigung in der Lendenwirbelsäule. Ja, im Ganzkörper mal bewegen. Aber die Probleme im Rücken, sollten sie denn auftauchen beim Laufen, kommen sicherlich nicht durch die reduzierte Dehnfähigkeit. Also das sicherlich nicht. Gut, und Schultern, was Sie gesagt haben, also die brauche ich jetzt weniger beim Laufen, die brauche ich ja beim Alltag. Also ich finde, im Alltag ist nicht so wichtig wie Schulterbeweglichkeit, weil sobald ich hier eine Bewegungseinschränkung habe, fange ich hier an abzuweichen.
Ja, oder überhaupt. Streckt gerade den Arm nach oben, ja. Also für alle, genau, die jetzt nicht in dem Videocall drin sein konnten, genau.
Ach ja, genau, ach sorry. Also ich habe meinen Arm nach oben gestreckt. Also wenn ich meinen Alltag überlege, brauche ich doch meinen Arm, meine obere Extremität im kompletten Bewegungsausmaß. Das merke ich tatsächlich am meisten. Allein deswegen macht es schon Sinn, das zu machen. Wenn wir jetzt hier mit Volleyball-Schwerpunkt stehen würden, hätten wir einen ganz anderen Beweglichkeits- und Fokusbereich, nämlich tatsächlich die obere Extremität, die ganz andere Überlastungsproblematiken dann nochmal hat als die Beine beim Laufen.
Ja, ja. Sie haben gesagt, Ihre Befassung war tatsächlich sehr intensiv auch von Verletzungsprophylaxe oder Verletzungsregeneration herkommt, ja. Welche Rolle spielt denen da? Also nehmen wir mal eine Muskelverletzung, ja, weil das ist ja auch immer so ein Punkt. Ich habe eine Muskelverletzung und jetzt was?
Da bei der Muskelverletzung ist es natürlich so, dass ich, wenn ich ein leichtes Dehnen mache, ein lokales Dehnen, also ich brauche ja immer eine Beanspruchung einer verletzten Struktur auf einer gewissen Ebene, um eben diesen Heilungsprozess zu also erst in Gang zu setzen und zu unterstützen. Deswegen ist ein leichtes, wohlgemerkt, leichtes Dehnen der verletzten Zielmuskulatur trägt dazu bei, dass die Regeneration gut abläuft und vor allem, dass ich dann auch nach Abschluss wieder im vollen Bewegungsausmaß nutzen kann, die Muskulatur. Deswegen würde man das da sagen. Verletzung auf der anderen Seite ist es so, dass jede Verletzung, egal wo sie ist, immer mit einer Haltungsanpassung zu tun hat, wo es immer irgendwie Sinn macht zu dehnen. Also da muss man jetzt gucken, was eine Sache ist. Also wenn ich plötzlich Knieprobleme habe beim Laufen, kann ich Ihnen sagen, dass es eine erhöhte Aktivität der Beinbeugemuskulatur geben wird, weil das so eine reflektorische Schutzspannung ist. Und zack, habe ich plötzlich ein Problem ganz woanders. Und alleine deswegen muss ich schon aus oder aus Wiederherstellungsaspekten dehnen, wenn ich so eine Verletzung habe.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, wir sind ein Stückchen näher gekommen. Ja? Grundsätzlich gibt es ja immer ein Problem als Wissenschaftlerin. Wie bringe ich es an die Leute? Ja,
das stimmt.
Merken Sie das halt auch bei solchen Themen, die ja sehr gerne populärwissenschaftlich oder sagen wir mal in sehr vielen unterschiedlichen Outlets besprochen werden, es schwerer ist, mit gesicherten Erkenntnissen durchzukommen?
Ah, das will ich so gar nicht sagen. Okay. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Frage der Häufigkeit der Informationen. Wenn sich natürlich erstmal so eine Meinung über Jahrzehnte gefestigt hat, dass das so und so gut ist, da ist es natürlich sehr schwierig, dass die Leute von ihrem Wissen überzeugt sind oder von den Sachen da irgendwie hervorzugehen. Auf der anderen Seite bei reflektierten Personen, wie sie zum Beispiel jetzt hier diesen Podcast hören und auch interessiert sind an diesem Thema, ganz gezielt, da ist es doch zumindest so, dass man offene Türen einrennt und eine Sensibilität dafür schafft, die man dann natürlich weiter ausbauen muss. Das würde ich überhaupt nicht so pauschal sagen. Ich sehe eher das Problem da drin, dass dass gar nicht der Inhalt in Frage gestellt wird, sondern nicht umgesetzt wird, wie auch immer.
Ja, okay, das ist ja die Schwäche des Menschen, ne? Seine Habits zu ändern. Ja.
Ja, ganz genau. Also da sehe ich eher das Problem, gar nicht, dass man das grundsätzlich in Frage stellt oder sowas. Ne? Aber ja, sondern dass man halt nochmal drüber nachdenkt. Es ist ja auch eben die ganzen Sachen, die wir besprochen haben, Dehnung als Verletzungsprophylaxe vor Ausübung einer Sportart und so, das ist so lange so gang und gäbe gemacht worden und man hat es ja auch gesehen im Fernsehen in der Vorbereitung und so, würde man heutzutage nicht mehr. Also das Beispiel mit der Leichtathletikerflieger ist ja genau das Ding, da sieht man keinen Sprinter mehr die Handflächen vorm Lauf auf den Boden drücken, was ja früher durchaus mal so gewesen ist.
Ne? Ja, ja, klar. In meiner Zeit, wir haben eine halbe Stunde lang auf dem Boden gelegen und gedehnt.
Ja.
Erinnere dich an die Szenen, die man vielleicht noch im Kopf hat, Usain Bolt auf dem Aufwärmplatz. Der wurde einfach von seinem Masseur irgendwie so durchbewegt, so ein bisschen. Genau, so. Ja, ja. Also der hat sich gar nicht mehr, gerade dass er in seinen Badeschlappen überhaupt zum Sportplatz ist und dann, ich glaube, einlaufen, weiß ich nicht, ob das noch war. Und also das war weit weg von dem, wo man gesagt hat, der macht da jetzt erstmal eine riesen Stretching-Routine oder irgendwie sowas.
Ja, also der hatte jedenfalls zu keinem Zeitpunkt die Kopfhörer runter. Das auf keinen Fall. Ne? Und Noah Lyles macht was vorher? Der macht sicher keine Dehnübung, sondern der versucht bis zum Kopf von allen anderen zu springen.
Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
Genau,
stimmt.
Ja, genau. Ja. Also alles so plyometrisch, was so Hüpfen und Aktivieren ist und Vorspannung machen, total klassisch, ne? Ja. Und dieses Wippeln vom Start und so weiter, was natürlich auch, ja, anders vorbereitet, aber was auch die Muskulatur vorbereitet. Da würde man im Leben nicht dehnen.
Ja.
Also euer nervöses Trippeln an der nächsten Startlinie.
Oder an den roten Ampeln, wenn ihr gerade abstoppen müsst.
Nein, nein, stopp, stopp. Das lehne ich ab. Bitte nicht an Ampeln joggen, bitte nicht. Ja, tänzelt meinetwegen, ja, pfeift ein Liedchen, aber bitte nicht an Ampeln joggen. Ja, es ist jetzt so ein ganz persönliches Ding von mir, bitte nicht.
Ich würde es voll fühlen, wenn jetzt die Leute einfach bei den Ampeln so auf der, wie so vor dem Startblock, weißt du, so ein bisschen noch hin und her tänzeln und sobald es grün wird, dann werden alle anderen so, weggeraced.
Bam, ja.
So und dann fährt das letzte Auto noch bei Gelb drüber. Oha.
Nee, das lieber nicht. Das lieber. Also nehmt eure Kopfhörer ab, macht tolle Übungen an Ampeln oder was auch immer, schickt uns die Videos, ja, wir sind total happy. Wir sagen vor allen Dingen vielen Dank für dieses wirklich sehr informative und coole Gespräch, weil ich glaube, wir haben ein paar Mythen erhellt und ich will nicht sagen beiseite geräumt, weil das würde ja bedeuten, dass wir die Habits auch geändert haben. Das ist der nächste Schritt, den müsst ihr alle zu Hause selber machen, aber Frau Wilke, herzlichen Dank. Ja, sehr, sehr spannend.
Gern geschehen. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute.
Und euch, ihr Lieben, hoffen wir, dass ihr Spaß hattet mit der Aufnahme. Wir hören uns wie gewohnt in der nächsten Woche. Genießt den Frühling, der Einzug hält, genießt die warmen Temperaturen, geht raus, geht laufen und dann bis nächste Woche.